Guten Abend, hier ist das Penta-Radio vom 25. Juni 2024. Wir sind heute mal wieder zu Hause, machen hier eine Voraufzeichnung, denn zum Zeitpunkt, wenn das hier ausgestrahlt wird, hat quasi der Festivalsommer schon begonnen. Wir sind hier heute zu zweit. Mein Name ist Cyril, die Tischhöhe bei mir ist 127 Zentimeter.
Und ich bin der Mol. Dadurch, dass sich mein Tisch nie verändert, gibt es den heute mal in Zoll. Und zwar habe ich 29,5 Zoll.
Sehr gut. Die Umrechnung bleibt dem geneigten Zuhörer als Übungsaufgabe überlassen. Und wir starten in das Feedback. Wir haben eine Mail bekommen diesen Monat. Wenn ihr auch Mails an uns schicken wollt und die lesen wir dann vor, könnt ihr das tun an pentaradio@c3d2.de. Wir haben diesmal eine Mail bekommen von Lorax. Der hatte offenbar Zeit zwischendurch, während er den Wald beschützt hat, uns eine Mail zu schreiben. Hallo Pentaradio-Wesen. Während ich mich natürlich sehr über mehr Singen eurerseits freuen würde, hätte ich auch einen lokalen Musikvorschlag. Color Drive ist eine Dresdner Band und auf jeden Fall zu empfehlen. Vielen Dank für die beste Radiosendung auf dieser Seite von Alpha Centauri. Wo ich mir natürlich sofort frage, ich möchte jetzt gerne auch wissen, gerne noch meine Follow-up-E-Mail schreiben, was denn deine liebste Radiosendung auf der anderen Seite von Alpha Centauri ist. Ansonsten habe ich nach der genannten Band gesucht. Ich habe hier auch den Link in die Shownotes reingepackt. Habe hier die Seite bei Bandcamp gefunden. Leider steht da dran, All Rights Reserved. Und das heißt, wir müssten uns wahrscheinlich mit der GEMA auseinandersetzen, wenn wir das hier im Podcast spielen wollen. Und das versuchen wir zu vermeiden. Wir spielen hier an und für sich nur Creative Commons Musik durchgängig. Aber trotzdem sei hiermit ein Shoutout gegeben.
Auf jeden Fall. Und natürlich haben wir noch mehr E-Mails bekommen, oder?
Ach so, ja. Wir hatten noch eine weitere E-Mail zum Thema, zu dem Schulthema, was wir letztes Mal angesprochen haben. Wir werden noch ein Follow-up schreiben, wir sind noch nicht dazu gekommen. Ich glaube, gehen wir davon aus, zum Zeitpunkt, wo der Podcast rauskommt, haben wir das dann bereits getan.
Genau, wir versuchen schon, uns da immer zu melden. Wir freuen uns auch über jede E-Mail. Also schickt weiter fleißig E-Mails, auch wenn es bloß Musikwünsche sind, das ist okay. Wenn wir dann leider halt das ablenken müssen, tut uns leid, aber wir freuen uns über jede E-Mail.
Genau, also wie gesagt, Musik, die unter freien Lizenzen verfügbar ist, damit das hier, wir uns nicht mit der GEMA auseinandersetzen müssen, das wäre unentspannt. Dann habe ich als zweites hier auf der Liste das Thema Debatte, was ich das letzte Mal eingeführt habe und das habe ich jetzt dieses Mal einfach übernommen, weil ich mal wieder einen schönen Tut gesehen habe auf Mastodon und den Gedanken wollte ich hier mal in den Raum werfen. Dieser Tut kommt von einer Person namens Tech. Hier ist das auch verlinkt und ich habe das natürlich, wie das hier so mein normaler Arbeitsmodus ist, mal aus dem Englischen übersetzen lassen mit Hilfe von DeepL. Zitat. Ein Freund hat mich gerade darauf hingewiesen und dann nochmal ein Zitat in dem Zitat. ADHS führt zu Impulskontrollproblemen und folglich nutzt Werbung eine Behinderung aus. Ergo sind Werbeblocker Hilfsmittel und die Beeinträchtigung ihrer Funktion aus kommerziellen Gründen stellt einen vorsätzlichen Verstoß gegen den ADA dar. Zitat Ende. Mit dem ADA ist hier ein US-Bundesgesetz gemeint zur Gleichstellung behinderter Menschen. Das fand ich einen witzigen Gedanken, dass man das auch als, dass man einen Werbeblock auch als medizinisches Hilfsmittel sehen könnte.
Ja, es wäre auf jeden Fall eine schöne Herangehensweise, um dort sich zu überlegen, wie was man in Werbung nicht machen darf. Also, dass dann halt genau dieser Spaß mal rausgenommen wird aus Werbung, weil es ist ja, also ich hatte jetzt zum Beispiel wieder Zeug gekauft und auf einmal bekam ich dann in diesem Bereich wieder Werbung und sowas nervt halt. Also ich möchte einfach ein triviales Produkt bei irgendjemand kaufen und nie von euch irgendwelche Werbung bekommen. Also warum? Ich habe nirgends drauf geklickt. Und sowas ist halt genau der Punkt, wo man sich dann echt überlegen muss, wie Werbung noch funktioniert. Mir ist klar, dass wir Werbung brauchen. Also ich bin selber selbstständig und in einem Bereich, wo es anfangs ohne Werbung nie wirklich ging. Also das war natürlich noch, also unsere Werbung, die hat noch funktioniert mit Briefen, die wir geschrieben haben an Kunden. Das ging damals noch. Kaltakquise hieß das. Es ist natürlich ähnlich wie das, was ich gerade beschrieben habe, nur in dem Moment hat niemand bei mir was gekauft und ich habe ihm dann irgendwo wie was versucht anzusprechen. Aber der Punkt ist, bei sehr vieler Werbung geht es halt genau um dieses Ausnutzen von menschlichen, psychologischen Funktionsprinzipien. Und ich finde, dass man sowas verbieten sollte. Also wenn Werbung sowas benutzt, dann eigentlich ist das auch für den Mitbewerber ja ein Problem. Vielleicht sollte der dann sich mal überlegen, ob er da in dem Moment einfach auch abmahnt, weil er tut mit Fernmitteln das machen und der andere nutzt dann halt genau solche ADHS-Problem-Sachen. Oder es gibt ja da noch relativ vieles. Also ich sag bloß so dieses Spiel mit nackten Körpern und sowas. Das ist ja dann auch wiederum so ein Problem, was ich in der Werbung ab und zu mal sehe. Und da gibt es auch relativ flaches Zeug, genau. Also auf jeden Fall denke ich, dass dort vielleicht nochmal von rechtlicher Seite hingeguckt werden sollte.
glaube, dieser Winkel zu sagen halt, dass das nutzt halt Impulskontrollprobleme aus, ist ja letztendlich auch das Argument, warum man, warum zum Beispiel Zigarettenwerbung eingeschränkt ist, wo man auch zum Beispiel die Diskussion immer noch da ist, immer weiter Alkoholwerbung einzuschränken, weil das halt eben Suchtmittel sind, die halt dementsprechend auch diese Impulskontrolle aushebeln auf die Art und Weise. Und das kann man natürlich für Sachen wie Glücksspiel oder auch bis zu gewissem Maße auch für sowas wie Videospiele, die ja auch solche Sachen ausnutzen, auch argumentieren. Oder ja, Social Media, die Liste geht weiter. Ich verweise auch in dem Zusammenhang nochmal auf unsere Sendung vom Oktober 2021, wo ich mal das ganze Argument gegen personalisierte Werbung ausgebreitet habe in großem Detailgrad. Denn das ist natürlich so ein Winkel davon, dass im Prinzip alle auch dazu gezwungen sind, irgendwie diese scheiß personalisierte Tracking-Werbung so zu verwenden, weil das halt einfach der technische Standard ist offenbar. Ich weiß auch nicht, was in der Folge damals erwähnt hat, aber ich finde eigentlich immer noch den Policy-Vorschlag ganz interessant zu sagen, wir müssen die Werbung nicht komplett verbieten, aber wir machen einfach nur Werbung, wir lassen nur Werbung zu mit Aussagen, die beweisbar wahr sind. Also halt irgendwie dann so eine Werbung wie von wegen irgendwie kaufen Sie dieses Auto, weil Sie Freiheit mögen oder sowas, ist dann halt irgendwie Nonsens und ist halt verboten. Aber irgendwie so Autowerbung wie halt irgendwie aus den 70er Jahren irgendwie so, dieses Auto hat so und so viel PS und kann so schnell beschleunigen und hat so viel Treibstoffeffizienz und hat außerdem ein ABS und was nicht alles, gut, heutzutage würde man andere Sachen bewerben, aber halt mehr so eine eher auf Fakten basierende Werbung als diese emotional ansprechende Werbung, die halt ja eben versucht, die rationalen Fakultäten des Gehirns zu überwinden und das geringere Echsenhirn anzusprechen.
Na, hier würde ich nochmal eingehen. Also bei der Zigarettenwerbung haben wir ja genau das nochmal andersrum. Da nutzen wir ja diese psychologischen Effekte im Gegenteil. Also diese Bilder sind da ja nie umsonst drauf gedruckt.
Das ist ja nicht was, was die als Werbung aufdrucken. Das ist dann halt reglementiert, dass das darauf muss, eben genau um den gegenteiligen Effekt dazu zu haben.
Naja, das ist Werbung gegen das Produkt. Also sozusagen, das, wenn du das machst, passiert das. Also technisch gesehen kannst du das auch schon so ein bisschen als Werbung sehen. Der Vorteil ist aber, das ist so reguliert, dass klar ist, wo es ist. Also ich habe diese Bilder nie irgendwo stehen, wo steht, bitte raucht nicht, sonst seht ihr so aus, sondern bloß auf der Zigarettenschachtel oder auf der Tabakschachtel. Und das ist schon sinnvoll. Also aber grundsätzlich sollte es dort Grenzen geben. Und ich glaube, da gibt es auch irgendwie ein relativ großes Gesetz, was sich damit auseinandersetzt. Da merkt ihr jetzt wieder hier, dass wir keine Ahnung haben.
Ich habe da nochmal geguckt, ob es irgendwie dementsprechende rechtliche Handhaben geben könnte in Deutschland oder Europa oder sowas. Das sah dann aber ein bisschen mau aus, dieser ADA, also der Americans with Disabilities Act. Das dort erwähnte, in dem Tut erwähnte Gesetz, ist da tatsächlich ein bisschen strikter. Und da steckt auch eine konkrete, sage ich mal, legislative Geschichte dahinter, dass es da lange Kämpfe von behinderten Interessenverbänden gab, was dann in den 90er Jahren darin kulminiert ist, in einer sehr öffentlichen Aktion, wo der Rollstuhlfahrer zum Kongress gekommen sind, dann aus ihren Rollstuhlen ausgestiegen sind und die sich mit ihren Armen die Stufen des Kongresses halt hochgeschleift haben, weil es da halt auch keinen behindertengerechten Zugang gab. Und damit das dann halt symbolisiert haben, auf medienwirksame Art und Weise, wo halt das Problem liegt. Und dementsprechend gibt es dann halt seitdem relativ strikte Regeln, was insbesondere diesen Zugang für Rollstuhlfahrer und andererseits mobilitätseingeschränkte Personen in öffentliche Gebäude oder Geschäfte angeht. Ja, das ist eine Sache, die auch in Deutschland, Europa noch nicht so sehr existiert. Also ich meine, selbst mit der Straßenbahn fahren irgendwie, da ist man als mobilitätseingeschränkte Person immer noch auf bestimmte Haltestellen halt eingeschränkt und nicht alle haben einen ebenen Zugang in das Fahrzeug. Da ist hier auf jeden Fall noch viel Verbesserungspotenzial und nicht so ein entsprechender gesetzlicher Anspruch, wie das da offenbar mit dem ADA der Fall ist.
Naja, nicht nur das, wir schimpfen in dieser Gesellschaft über Wokeness, aber kriegen es noch nicht mehr hin, die Schwächsten unserer Gesellschaft irgendwie mitzunehmen. Also jetzt versteht mich nicht falsch, ich bin hier der Vertreter, der versucht auch ein bisschen andere Geschlechter mal mit ins Penderadio zu holen und ich finde aber schon, dass wir uns mit gerade diesen Behinderungsgerechten einlassen sollten. Also Inklusion ist halt eine total relevante Sache und die sollte natürlich in dem Moment auch in Medien rein. Also hier haben wir ja zum Beispiel die psychische Inklusion, dass wir psychisch behinderte Menschen irgendwie noch irgendeiner Form mitnehmen. Genau, dass sie dann nie anfangen, irgendwelche Kuscheltiere gegen den Fernseher zu werfen oder sowas. Ich meine, das wäre wahrscheinlich noch das Wenigste, was das Problem ist. Aber hier brauchen wir halt auch in irgendeiner Form Inklusion in der Werbung, Inklusion in Medien.
Genau, und natürlich kann ich damit auch noch verweisen auf unsere Barrierefreiheitsfolge vom November 2022, die wird dann genauso wie die Folge zur personalisierten Werbung nochmal verlinkt sein, zum schnellen Nachschlagen. Gut, damit ist unsere Debatte für heute abgeschlossen. Ab jetzt herrscht nur noch Einigkeit, wenn wir die News besprechen.
Naja, aber das wurde ja schon anders so besprochen. Du musst schnell reden und ich muss, wie war die Gegenworte dazu bringen?
Ja, genau, ne? Das ist hier unsere Dynamik. Die ziehen wir jetzt hier weiter durch, wenn wir in die News einsteigen. Das erste hier auf der Liste ist natürlich Windows Recall. Es haben schon alle anderen drüber gelacht und jetzt ist auch unsere Runde dran. Jetzt können wir nochmal drüber lachen. Was hast du denn vom Windows Recall mitbekommen?
Na, prinzipiell bin ich halt wieder auf dieser Sache. Ich würde es halt wieder ein bisschen grounden gerne. Also grundsätzlich finde ich die Idee total cool. Also ich habe das sehr oft das Problem, dass ich irgendwas mache und dann, ja, was habe ich denn gemacht? Oder wie oft tue ich mich nochmal beim Kunden auf dem Server einloggen, um zu gucken, wie die Config war? Also ja, ich habe das doch damals schon mal gemacht und da wäre so eine Recall-Funktion gar nicht so doof. Aber natürlich, wie die Microsoft die da umsetzen will, das ist natürlich alles hirnverbrannt.
Das können wir also alles ein bisschen aufdröseln. Die Idee, worum es hier geht mit diesem Windows Recall, das war jetzt groß angekündigt worden, Ende Mai bei so einem großen Event, wo sie auch neue Hardware aus ihrer Surface-Reihe vorgestellt haben, also so Notebooks und so weiter. Und da sind jetzt irgendwelche tollen neuen Chips drin, die ganz viel KI-Berechnung machen können, mit solchen neuralen Prozessoren drin. Um das natürlich auch auszunutzen und das nicht einfach nur irgendwie rumliegen zu haben als im Silizium, wurde dann eben dieses Windows Recall angekündigt. Das ist so ein bisschen die KI-Auflage oder die KI-Wiederauflage von der Desktop-Suche, was man vielleicht noch so aus den 2000er, 2010er, ja, eher so 2000er Jahre kennt. Ich glaube, 2010er Jahre war dann eher, dass das alles in die Cloud gewandert ist und dann nur noch irgendwie im Cloud-Speicher gemacht wurde. So in den 2000er Jahren weiß ich irgendwie, da gab es wirklich verschiedene Anbieter von Desktop-Suche und irgendwie selbst Google hatte mal so eine Desktop-Search und so weiter. Und natürlich, was auch irgendwie in Windows oder in Linux und so weiter drin war. Das war halt damals so, wir indexieren irgendwie alle Dateien, die auf dem Rechner liegen. Wenn man dann irgendeine Datei wiederfinden möchte, kann man halt Suchbegriffe verwenden. Also wenn man irgendwie die Rechnung vom Küchenstudio sucht, kann man dann halt irgendwie versuchen, den Namen von dem Küchenstudio zu suchen. Und das guckt dann, hat dann halt irgendwie sich alle PDFs mal angeguckt und kann dann dementsprechend dieses Wort wiederfinden. Und hier ist jetzt halt, wie gesagt, die KI-Wiederauflage, dass dieses Recall halt im Hintergrund läuft, während das System an ist und alle paar Sekunden einen Screenshot einfach aufnimmt von dem, was hier gerade auf dem Bildschirm zu sehen ist. Jagt das Ganze dann durch ein OCR, also durch eine optische Zeichenerkennung, um den Text daraus wieder rauszulesen und speichert das dann alles in eine Datenbank rein. Und dann kann man dann halt sagen, ich hatte doch mal irgendwann, als ich durchs Web gescrollt war, neulich irgendwie rote Schuhe gesehen. Und dann könnte dann halt irgendwie die KI irgendwie versuchen, irgendwie nach entsprechenden Treffern in dieser Datenbank zu suchen.
Also ich sehe auch noch das Problem, dass da an Daten kommen, womit die, glaube ich, auch so ein bisschen ihre LLMs trainieren wollen. Und zum Schluss ist ja dann, machst du die Arbeit für Microsoft? Das kommt ja dann auch noch dazu. Das ist sozusagen schon eines der Probleme, die ich dort sehe, dass in irgendeiner Form ich ja zum Schluss mich nicht rauswählen kann aus dem, ich werde meine Daten nicht zu euch schicken, weil also ich habe ja viel mit Windows-Administration zu tun und dieses ganze Deaktivieren von irgendwelchen Metriken, die irgendwo hinsenden, ist halt schon eine Wissenschaft. Also man braucht dafür schon eigene Software, die das macht, weil man kann das mittlerweile nicht mehr einfach nur mit irgendwelchen Buttons klick, 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 klick. Also da würde man, wenn man das alles manuell machen würde, das kann den Stundensatz kann ich nicht abbrechen. Da brauchen wir schon relativ viel Zeit für. Und das alles rausfinden und was bedeutet das alles, das macht halt Software für einen.
Kannst du mir da mal nachher noch ein, zwei Links schicken für die Shownotes? Weil das werde ich aus völlig eigennützigen Gründen nächsten Monat brauchen, wenn ich dann wieder im familiären Tech-Einsatz bin.
Gut, dann kommst du um die PowerShell nicht drum rum. Also die musst du auf jeden Fall benutzen können.
Ja, das muss dann halt sein.
Ich suche dir noch was raus.
Ja, gerne. Das können wir dann auch noch mit in die Shownotes reinpacken für die Zuhörer, die dasselbe Problem eventuell haben. Es gibt einige Probleme mit dieser Sache. Hier wurde, was jetzt schon das erste angesprochen, wir wissen halt nicht, ob Microsoft dann diese ganzen Daten einfach über ihre normalen Telemetriekanäle dann mit ans Mutterschiff schickt, damit da irgendwelche KI mit trainiert werden kann. Ich gehe mal stark davon aus, wenn man jetzt irgendwie nachfragen würde da oder wenn, sofern das schon nachgefragt wurde, werden das natürlich vehement dementieren, weil das natürlich völlig offensichtlicherweise gegen die DSGVO verstoßen würde und entsprechende einschlägige Datenschutzgesetze, die es auch in anderen Jurisdiktionen mittlerweile gibt. Also Kalifornien hat auch ein entsprechendes relativ analoges Gesetz erlassen. Und so analog im Sinne von gleich, nicht im Sinne von nicht digital. Es gibt aber noch mehr Probleme, so aus einer reinen Sicherheitsabwägungssache. Es wurde dann nämlich relativ schnell rausgefunden, hier ist ein Tool verlinkt, was Total Recall heißt, natürlich die offensichtliche Anspielung auf den Film mit Arnold Schwarzenegger aus den 90er Jahren, dass diese Datenbank, in die diese Screenshots dann abgelegt werden, beziehungsweise die Textform davon, dass die einfach komplett unverschlüsselt ist. Das ist einfach so eine SQLite-Datenbank, die da auf der Festplatte rumliegt und dann irgendwie vielleicht so auf 20, 30 Gigabyte begrenzt ist, soweit ich das erinnere. damit die nicht völlig aus dem Ruder läuft. Aber ja, wir haben natürlich alle 30 Gigabyte Speicher einfach mal so abzugeben, ohne dass wir irgendwie vorher gefragt werden. Das ist ja alles ja kein Problem. Das heißt dann in der nächsten Konsequenz, wenn diese Datei da völlig unverschlüsselt rumliegt, dann weiß ich irgendwie auch als Ransomware-Programmierer, welche Datei ich ab sofort als erstes raustragen werde, wenn ich sie sehe, weil ich dann damit einfach eine komplette Identität einer Person stehlen kann, wenn dieses Recall da wie mal ein Jahr mitgelaufen ist. Und all diese Screenshots oder beziehungsweise die Textform davon dann halt mit rumliegt, dann weiß man halt einfach absolut alles, was diese Person im Internet gekauft hat. Man weiß jedes Forum, in dem diese Person sich rumgetrieben hat, jede Person, mit der sie interagiert hat, wenn da irgendwie Chatfenster offen waren und so weiter und so fort. Ich meine, man muss sich ja nur fragen, ob es heute noch irgendeine Sache gibt, die man nicht im PC macht. Das ist ja quasi kaum noch irgendwie eine Sache, die existiert.
Jetzt muss ich natürlich noch mal kurz nachfragen, weil es wundert mich, warum sollten die SQLite nutzen? Die haben ja ihre eigene WID, also C-Windows WID ist halt die Windows Internal Database. Das ist halt eine auf SQL Server Express basierende Datenbank, wo du ein komplettes SQL drin hast. Warum sollte ich da mit einem SQLite arbeiten? Weil das ist ja schon, das schränkt mich ja schon ein. Also ja, bei SQLite nehme ich die eine Datei mit, bei der WID, die Datenbank, die ist schon ein bisschen besser abgesichert. Da kommst du so einfach nie ran. Also die ist auch rechtemäßig nochmal ganz anders abgesichert. Ja, also ich würde es, wenn ich Microsoft wäre, in die WID legen.
Ja, Mol, ich glaube, das ist jetzt wieder das Problem, dass du als Microsoft-Kunde besser mit dem Microsoft-Portfolio vertraut bist als der durchschnittliche Microsoft-Mitarbeiter. Das habe ich ja mit meiner Firma auch ganz genauso. Ich habe einen Bekannten, der Software von meiner Firma betreut, und wenn ich irgendwie über mein eigenes Portfolio quasi Bescheid wissen will, also das von meiner Firma, rufe ich halt da an bei meinem Bekannten und lass mir das dort erklären. Weil ich als so ein Angestellter in diesem riesigen Konzern halt irgendwie nicht so viel mitbekomme davon, was die anderen irgendwie machen. Beziehungsweise ich könnte zwar diese ganzen firmeninternen Newsletter lesen, aber dann könnte ich gar nichts mehr anderes machen, außer das. Ich muss ja immer noch meine Arbeit machen. Und ich gehe mal stark davon aus, ich habe jetzt hier nochmal reingelesen, also diese zweite Problemquelle, die ich hier verlinkt habe, simonwillison.net, da steht explizit SQLite Database drin. Ich habe das jetzt nicht en Detail selber geprüft, aber das ist das, was da steht. Es ist auf jeden Fall nicht dieses WID, was du meintest. Laut dieser Quelle.
Ja, vor allem ist das WED, dadurch, dass es ein SQL-Server ist, halt auch deutlich performanter als eine SQL-Leitdatenbank. Aber das hast du wahrscheinlich recht. Die kaufen sich das wahrscheinlich auch bloß wieder von irgendeiner externen Firma ein, hier OpenAI oder wer, was weiß ich. Und
das ist einfach ein Team bei denen, was halt einfach nicht weiß, dass es schon sowas gibt in Windows. Weil irgendwie, wer weiß denn bitte schön jede einzelne Funktion, die es in Windows irgendwie gibt als Entwickler? Und wenn ich halt irgendwie mit so einem Problem konfrontiert werde, ich muss irgendwie lokal Daten abspeichern, irgendwie in einer strukturierten Form, dann fällt mir auch jetzt erst das SQLite ein.
Ja gut, WID wiederum basiert auf SQL Server Express, das wiederum ist lizenzmäßig so eingestellt, dass es, glaube ich, bestimmte Lizenzgrößenprobleme hat, Datenbankgrößenprobleme hat, weil dann drüber bräuchte es eine SQL-Lizenz, wobei das ja wiederum Windows wäre, also denen wären ja ihre Lizenzen zum Schluss egal, die vergeben die ja selber. Also ja, alles unklar und ja.
Genau, auch die technische Umsetzung ist dubios und es geht ja auch noch weiter als das, weil natürlich, wenn man jetzt quasi die komplette Identität irgendwie stehlen kann, wenn man diese SQLite-Datenbank rausträgt, folgt dann natürlich als nächste Konsequenz noch daraus auch die Identitäten von allen Kontakten, mit denen man interagiert. Wenn man sich jetzt vorstellt, dieses Recall ist an auf dem Rechner eines Arztes, der da Patientenakten bearbeitet, dann liegt das halt alles unverschlüsselt in dieser SQLite-Datenbank rum, was halt gegen absolut jedes Patientendatenschutzgesetz der Welt verstößt und gegen das Arztgeheimnis und so weiter und so fort. Und das kann man dann für jede andere geschützte Berufsgruppe nochmal genauso durchdeklinieren. Also für Anwälte, für Priester und was nicht alles. Das ist das nächste Problem. Und natürlich ist es auch nicht nur bei Berufsgeheimnisträgern ein Problem, sondern natürlich auch bedeutet das, dass es nicht mal reicht, dass ich selber irgendwie den Kram nicht verwende oder ein Opt-out mache, wenn irgendwie meine Familienmitglieder das verwenden. Dementsprechend ja, werde ich dann, wenn ich jetzt hier wieder Tech-Support für die Familie mache, entsprechendes Coaching vornehmen. Also ja, wir sehen, das ist alles ein ganz großes Desaster. Dementsprechend, Nomen est omen. Recall heißt ja nicht nur irgendwie sich erinnern, sondern es heißt ja auf Deutsch auch Rückruf. Und genau das ist dann passiert. Noch vor der Veröffentlichung hat Microsoft jetzt Recall zurückgerufen. Es wird jetzt erstmal nicht bei diesen neuen Surface-Geräten im Auslieferungszustand mit dabei sein. Es wird erstmal nur in den Insider-Channel gehen, also die Testversion von dem nächsten Windows 11 Update, und wird wohl auch erstmal wie Opt-in sein, sowas. Und kann natürlich irgendwie auch sein, dass das eventuell mit der Beobachtung durch Datenschutzbehörden und so weiter zu tun hat, dass da jetzt mehr Wert drauf gelegt wird. Wir werden sehen. wann das ganze Thema uns wieder aufkommt. Wir bleiben dran. Ich fand das auch noch interessant unter dem Aspekt, dass jetzt auch gerade wieder Microsoft irgendwie rausgekommen ist, nach diesen katastrophalen Sicherheitslücken, die sie wieder in Active Directory und Azure und so weiter hatten, und haben jetzt gesagt, aber diesmal steht jetzt wirklich Sicherheit an erster Stelle. Großes Indianer-Ehrenwort, und man kann natürlich sofort sehen, wenn dann solche Funktionen ausgerollt werden, dass natürlich Sicherheit nicht an erster Stelle steht, dass alles glatt gelogen ist.
Ja, also das ist ja meistens so. Wir hatten das ja auch schon mal erklärt, wie rein ökonomisch sowas berechnet wird halt. Wie viele Kunden verklagen uns gegen Sicherheit?
Dass kapitalistisch organisierte Unternehmen den Profit maximieren, ist unausweichlich. Ebenfalls unausweichlich ist, dass KI halluziniert. Das ist jetzt hier unsere nächste Meldung auf der Liste. Ja, das ist so ein Paper, das ist auch an mir vorbeigescrollt, und ich dachte dann erst, als der Titel so war, wir haben hier gezeigt, Halluzination ist unausweichlich, dachte ich, oh, das ist ja interessant. Da müssen wir doch mal reingucken. Als ich dann das Abstract gelesen habe und so ein bisschen das Paper reingelesen habe, jetzt in Vorbereitung der Sendung, war ich dann ein bisschen enttäuscht. Denn da ist gar nicht so viel dran, wie ich mir erst gedacht hatte. Aber eventuell, falls dieses Paper auch an euch vorbeigescrollt ist, habt ihr hiermit jetzt die kurze Zusammenfassung. Die wesentliche Aussage in diesem Paper ist, ja, Halluzinierender quasi heißt, dass das, was das LLM sagt, wenn man nach bestimmten Aussagen fragt, zum Beispiel, und das Ding wie sagen muss, ob das wahr oder falsch ist, dass diese Aussagen nicht mit dem faktischen Zustand der Welt übereinstimmen. Das wäre dann, was halt eine Halluzination ist. Also wenn dann zum Beispiel gesagt wird, irgendwie, es wird gefragt, welcher US-Präsident ist irgendwie in Lava gefallen, wie das neulich beim Google AI Overview der Fall war, und dann wurde irgend so ein Präsident dabei halluziniert. Das ist dann halt eine Abweichung vom faktischen Zustand der Welt. Und in diesem Paper haben sie dann eine Formalisierung durchgeführt, dass der faktische Zustand der Welt als eine Menge von berechenbaren Funktionen modelliert wird. Und dann wird gezeigt, dass ein LLM eben nicht jede berechenbare Funktion abbilden kann und somit halt nicht den faktischen Zustand der Welt vollständig abbilden kann. Also, dass es halt irgendwann zu Abweichungen kommen wird, sprich Halluzinationen. Ja, fand ich dann, als ich so reingelesen habe, irgendwie war es irgendwie gar nicht mehr so viel Fleisch dran an der Sache. Was mir aber in dem Zusammenhang eher aufgefallen ist, dass es ja eigentlich irgendwie merkwürdig ist, in so einem Zusammenhang dann überhaupt von Halluzination oder Konfabulation zu reden. Das scheinen jetzt irgendwie die Begriffe sein, auf die wir uns so als Gesellschaft eingeschossen haben in dieser Debatte, anstatt einfach das Kind beim Namen zu nennen und zu sagen, das LLM ist einfach falsch. Die Aussagen davon sind einfach falsch. Oder meinetwegen auch Lügen.
Ein Mensch, der erzählt auch manchmal komisches Zeug, das ist auch ganz normal. Also wie gesagt, ich hatte jetzt so einen Schlangentanz, auf Deutsch hatte mit Python zu tun, und habe da auch mal mit Co-Pilot rumgespielt, und der hat mir halt auch Sachen erzählt, und ich fragte ihn dann, ja, aber in der Doku schreibt dir doch das drin, und dann er so, oh ja, Entschuldigung, ja, du hast natürlich recht. Also da muss man immer hingucken. Es ist schon extrem hilfreich, aber man muss trotzdem das alles verstehen, was man damit macht. Also man kann das da nicht jedes Wort für voll nehmen, was dort erzählt wird. Das ist übrigens bei manchen Menschen auch so. Also bitte glaubt nicht allen Politikern, die euch irgendwas erzählen.
Naja, genau. Ich glaube auch, das ist ja auch, warum so Wirtschaftsführer, so CEOs und sowas alle so ein großes Interesse dran haben, weil diese KI halt relativ ähnlich arbeitet dazu, wie das, was die so machen den ganzen Tag über. Konfidenz ausstrahlen und irgendwie zuversichtlich irgendwelchen Blödsinn erzählen in das nächste Mikrofon, was hingehalten wird, solange es nur den eigenen Interessen dient. Siehe die Meldung von vorhin mit Microsoft gerade.
Naja, wie gesagt, bei diesem Copilot-Problem war, die haben jetzt angefangen, unten die Quellen noch mit hinzuschreiben. Und genau in dieser Quelle tut er halt genau das Gegenteil zitieren. Also da sieht man halt auch, dass im Prinzip die KI halt bloß eine Zusammenreihung von Wörtern ist und keine Intelligenz hat, weil die schreibt mir die Quelle hin und erzählt trotzdem das Falsche.
Ich habe ja hier noch einen Vorschlag, wie wir mit KI doch noch irgendwie produktiv arbeiten können, in unserer nächsten News hier. Da gab es einen Bilderwettbewerb, bei dem eine Kategorie war nur für KI-generierte Bilder, und ein Bild hat den dritten Preis erreicht und auch sogar den Publikumspreis gewonnen, wurde dann aber nachträglich ausgeschlossen, als sich dann herausgestellt hat, dass das Bild tatsächlich echt war und nicht von KI generiert. Dazu gibt es hier ein Statement des Künstlers, der dann von der Presse hierzu angefragt wurde, Zitat, und auch das wieder übersetzt. Ich wollte zeigen, dass die Natur immer noch die Maschine übertreffen kann und dass echte Arbeit von echten Künstlern immer noch etwas wert ist. Kannst du auch gerne mal in die Meldung durchklicken, da siehst du das entsprechende Bild. Das hat hier den Titel Flamingon, also wie Flamingo, aber gone, also weg. Das ist einfach ein Flamingo, aber der Kopf fehlt, also halt einfach nur die zwei Beine und dann halt der Körper. Und aber ja, so als ob da irgendwie die KI vergessen hätte, den Kopf zu generieren, aber es ist halt einfach ein Flamingo, der tatsächlich schläft, und die Federn liegen halt so perfekt, dass man nicht mal den Hals sieht.
Ja, und da ist dann auch wieder das Interessante, was manchmal in der Natur passiert, dass es gibt doch Situationen, die aussehen wie von KI generiert, aber dann doch existieren. Also sicher, hier ist das Kunst, das heißt, das hat er wahrscheinlich gemalt oder sowas, aber ich glaube auch schon, dass es auch in...
Nee, das ist ein Fotowettbewerb, also ich gehe davon aus, dass das ein Foto ist.
Ah, okay. Na, dann auf jeden Fall sehen wir hier, dass es auch in der Natur Sachen gibt, die wir halt von unserem Verständnis von Natur anders erwarten. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu verstehen an dieser ganzen AI-Debatte, dass wir in irgendeiner Form auch ein ganz anderes Weltbild haben, als was die Welt da draußen ist. Die gesamten Weltbilder, die wir haben, sind Modelle. Das dürfen wir halt nicht vergessen. Und dann kann halt sowas passieren.
Ich hatte die Meldung auch mit reingenommen, weil das natürlich ein witziges Spiegelbild ist, denn wir hatten ja schon mal eine News im September 2022. Da war die Situation umgedreht, da war das ein normaler Bilderwettbewerb, weil das ja einen Monat nach unserer ersten KI-Sendung war oder die erste LLM-Sendung, sage ich mal, wo dieses ganze Thema noch neu war im Diskurs und dann das erste Mal irgendwie jemand auf die Idee kommt, ist in so einen normalen Bilderwettbewerb ein KI-generiertes Bild reinzubringen und hat dann auch gleich gewonnen, weil das natürlich wahnwitzig detailliert war, was er dann irgendwie abgeliefert hat. Irgendwie, wenn das tatsächlich jemand gezeichnet hätte, wäre es irrwitziger Aufwand gewesen. Dann wurde es dann nachträglich auch disqualifiziert und hier ist es jetzt halt genau andersrum. Es wurde dann halt auch ausgeschlossen, weil es einfach die Regeln verletzt hat. Und ich meine, klar, wenn der Wettbewerb halt sagt, irgendwie diese Kategorie ist für KI-generierte Bilder und man gibt da halt ein Bild ein, was echt ist, dann, ich meine, es geht ja wahrscheinlich hier letztendlich nicht darum, dass er irgendwie das Preisgeld haben wollte. Es ging halt wahrscheinlich darum, das Statement irgendwie ranzubringen. Wie gesagt, wie er es halt hier gesagt hat, die Natur ist, kann immer noch die Maschine übertreffen. Und naja, so ein bisschen ist das vielleicht auch unsere Hoffnung hier, dass wir noch irgendwas haben, was die Menschen tatsächlich, was wir nicht ohne Menschen machen können, dass nicht alles irgendwie nur den Maschinen überlassen bleibt.
Ja, man darf aber auch zum Schluss nie vergessen, dass der Mensch die Maschine gebaut hat. Also was wir dort sehen, ist halt auch wiederum eine Abbildung von menschlichen Ideen und menschlichen Bedürfnissen in irgendeiner Form. Also ich habe halt das Bedürfnis, dass ich nie einen 20 Seiten Text an meinen Hausmeister schreiben muss. Das kann ruhig die KI für mich machen. Genau, da ist das auch okay. Aber wie gesagt, wenn man halt beim Programmieren sollte man schon mal dann mal den Code ausführen und gucken, ob das funktioniert und so weiter und so fort. Also es ist halt wie immer, es ist ein zweischneidiges Schwert und man muss sich mit beiden Seiten befassen.
Ich würde ja sagen, wenn du einen 20-seitigen Brief an deinen Hausmeister schreiben musst, dann ist irgendwo anders auf dem Prozess was schiefgelaufen, aber sei es drum.
Ja, ich habe mich hier ein bisschen mit den Einheiten verspielt und meinte eher einen 20-Absatz oder 20 Zeichen oder sowas in der Art. Also, da wir das ja mal machen, würde ich jetzt mal gehen. Wie lang sind die Briefe, die ihr so an eure Hausmeister schreibt? Schickt's an pendaradio@c3d2.de. Wir freuen uns.
Also ich glaube, wenn ich bei meiner Wohnungsgenossenschaft was melde, dann habe ich da so ein Textlimit. Das ist halt auch hier auf der Webseite. Ich kann mal nachgucken, aber ich glaube, das ist irgendwie eine Länge limitiert. Wahrscheinlich auch, weil die wollen, dass man einem da nicht riesige Romane schreibt.
Warte mal, das geht schon digital bei dir?
Das geht seit letztem Jahr tatsächlich digital, ja.
Respekt.
Mal gucken, ich muss mich jetzt hier durchklicken. Ich muss das mal meinen, ich möchte einen Schaden melden zum Beispiel. Und dann ist jetzt hier in der Wohnung. Und dann klicke ich mal weiter. 2000 Zeichen habe ich hier zur Verfügung.
Und bieten Sie dir gleich den künstlichen intelligenten Robot an, der dir dann gleich das mitschreibt? Ist der gleich mit eingebaut?
Nee, das ist jetzt auch erst letztes Jahr irgendwie neu dazugekommen. Gehe ich mal davon aus, ich rechne mit 2030 für eine Umsetzung davon. Aber ich meine, das kann man ja bis dahin auch einfach im nächsten Tab von ChatGPT schreiben lassen oder Cloud oder wem auch immer. Oder Apple Intelligence wurde ja jetzt auch angekündigt.
Genau, es wäre dann noch so ein Kunstprojekt, wo man einfach mal in Größenordnung solche Schreiben einfach an so eine Hausverwaltung schickt oder sowas. Ich glaube, ja, also ich würde dann versuchen, auf der anderen Seite das wiederum mit KI zu beantworten. Aber das hat man, glaube ich, auch schon mal.
Die Sache ist ja, ich bin in der Wohngenossenschaft, also ich habe jetzt nicht irgendwie ein adversariales Verhältnis zu meinen Vermietern, ne? Irgendwie, dass ich denen irgendwie jede einzelne Aktion irgendwie abringen muss. Also ich habe hier ein gutes Arbeitsverhältnis und dementsprechend habe ich jetzt auch nicht das Interesse, denen irgendwie auf den Vorgarten zu kacken, die Art und Weise, dass ich die da halt mit Arbeit zuwerfe. Wenn man jetzt bei der Wohngenossenschaft ist, dann mag das vielleicht anders sein, ne? Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Also ich würde jetzt schon mit Absicht gerne die keine Namen genannt haben von irgendwelchen Sachen, dass wir uns hier einfach auch rechtlich raushalten, genau.
Okay, dann piepse ich raus.
Genau, dann piepsen wir das raus, das finde ich gut.
Wenn ihr jetzt euch über den Pieps gerade gewundert habt, dann wisst ihr jetzt warum. So, wir haben jetzt noch eine Sicherheitslücke auf dem Weg. Und zwar Cisco WebEx wurde hier vom BSI bemängelt. Was hast du dazu recherchiert?
Das hat ja eine Geschichte, diese Sicherheitslücke. Und zwar kam ja vor, wann war das, im März, April, diese größeres Problem raus. Und Pentaradio hat auch darüber berichtet, dass Generäle über WebEx geredet haben in so einer hochgeheimen Sache zur Ukraine-Sache. Ich glaube, da ging es um den Taurus.
Ja, also eine hochgeheime Runde, aber nicht mit entsprechend auch tatsächlicher digitaler Absicherung in dieser Gesprächsrunde.
Genau. Und ich glaube, das Problem auch war, dass ich glaube, einer telefonisch dazu geschaltet hat und dadurch haben sie dann sozusagen die Telefonverbindung abgehackt. Also es ist nochmal was ganz anderes, auf das wir hier wollen. Auf jeden Fall hat das BSI das jetzt mal ausgewertet und dazu ein CVE in Anführungsstrichen, warum die das nicht CVE nennen, weiß ich auch nie. CSW nennt das bei denen genau gemacht. Also für
Cybersicherheitswarnung.
Also für alle, die es genau wissen wollen, CSE 2024 24 87 44-1032 Version 1.0. Bedrohungslage 2 gelb. Finde ich interessant mit Farben. Genau. Ja.
Also das ist auch hier unten erklärt. IT-Lage, Bedrohungslage mit verstärkter Beobachtung von Auffälligkeiten unter temporärer Beeinträchtigung des Regelbetriebs. Also das wunderbarste behördendeutschen Anschlag gebracht hier.
Genau, da geht es halt genau um dieses System von Cisco WebEx. Ich selber muss ehrlich sagen, ich habe das noch nie eingesetzt, habe das auch bei keinem Kunden am Laufen. Es gibt halt so viel vernünftigere Lösungen oder ich weiß nicht, ob vernünftig, ich kann halt nichts zu sagen. Man muss auch wieder Cisco zugestehen, dass die relativ schnell das Problem behoben haben. Also ich glaube, das ist mittlerweile schon behoben. Genau, soweit ich gelesen habe.
Genau, also das Problem war, dass man bei beliebigen Meetings auf Metadaten zugreifen konnte. Also man konnte sehen, wie ist die Einwahlnummer für das Meeting, der Titel, Name des Gastgebers, Datum und Uhrzeit des Meetings und damit auch geplante Dauer des Meetings. Was man nicht sehen konnte, ist das Passwort des Meetings und wer teilgenommen hat. Also wenn man halt ein Passwort gesetzt hat, war zumindest alles andere irgendwie geschützt. Natürlich, irgendwie, wenn kein Passwort ist, konnte man sich mit diesen Informationen dann auch einwählen in das Meeting, weil man auch gesehen hat, wann es startet und wer das irgendwie, wer der Gastgeber ist und so weiter. Und wenn da jetzt irgendwie im Titel drin steht, hier Confidential, Doppelpunkt, Taurus, Launchcodes und so weiter, dann wüsste dann halt im Zweifelsfall der FSB irgendwie, hier müssen wir uns das mal genauer angucken. Dann wäre es natürlich blöd, wenn man dann kein Passwort gesetzt hat. Aber so gesehen, das sind halt eigentlich auch sowieso Informationen, die halt auf den Cisco-Servern rumliegen. Und beim FSB gehe ich auch davon aus, dass sie eigentlich auf dem Cisco-Server schon drauf sind.
Ja, bei Cisco, okay, also so solche Player wie Google oder sowas, da bin ich mir nie sicher, aber bei Cisco.
Ich meine, wir hatten gerade Microsoft, ne?
Ja, auch da, also auf die ganzen Core-Systeme, die, ich glaube, das können sie, genau. Also da. Ja,
war das nicht mit diesem Azure AD-Problem, dass eben genau da irgendwie die Authentifizierung im Eimer war? Dass man da irgendwie mit einem Credential, was einem für einen Customer Account ausgestellt wurde, dann überall reingekommen ist?
Ja, genau aus dem Grund vertraue ich dem ja, weil halt solche Sachen aufgetaucht sind und ich meine, wer bitte macht Fehler zweimal? Also insofern glaube ich schon, dass die daraus lernen und wenn eben so eine Bude sowas nicht hat.
Es waren natürlich auch mehrere Sicherheitslücken bei Microsoft, also ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass ihr dieser Argumentation folgen kann.
Ja, also ja, nein, also grundsätzlich haben wir hier das Problem von there is no cloud, there's just someone else computer. Also genau. Auf Deutsch, die Daten werden halt auf einem anderen Rechner abgelegt. Das ist das ganze Problem. Nutzt einfach eure eigenen Systeme für sowas. Ich meine, es gibt überhaupt keinen Grund, dass man das benutzt. Also es gibt Jitsi, es gibt Big Blue Button und ich glaube, es gibt noch, ich weiß nicht, Skype ist, glaube ich, auch mittlerweile, die Metadaten werden, glaube ich, trotzdem auf dem Server abgelegt, aber die gesamte andere Sache ist, glaube ich, auch Peer-to-Peer. Das kam ja auch mal aus so einem Peer-to-Peer-Ding, das hieß Casa, daraus wurde Skype entwickelt.
Das heißt übrigens Peer-to-Peer, ne? Peer-to-Peer wäre Birne zu Birne.
Oder halt der Pierre redet mit dem Pierre.
Ja, in dem Zusammenhang würde ich noch fragen, weißt du eigentlich, wer dieser Pierre ist, der ständig meine Verbindung zurücksetzt?
Das ist der Zero, der heißt Zero.
Gut, so viel dazu. Wir machen noch ganz kurz als kleine Schlussrunde. Wir hatten letztes Mal ja angekündigt, dass wir die GPN vor uns hatten letztes Mal. Mittlerweile liegt sie hinter uns. Ich war dort, habe mir wahrscheinlich auch dort eine Erkältung aufgesammelt. Die GPN, ja, die Gulasch-Programmiernacht, also eines der jährlichen Treffen des Chaos Computer Clubs, in dem Fall ausgerichtet vom Entropia e.V. in Karlsruhe. Wie das auf Chaos-Events so der Fall ist, es gab Vorträge und diese Vorträge wurden aufgezeichnet und sind jetzt zum Nachschauen auf media.ccc.de verfügbar. Ich habe hier so als kleine Anregung ein paar Picks rausgeholt. Das eine, was ich hier gepickt habe, ist Qualitätskontrolle mittels KI und Machine Learning, wo ich dann erst dachte, ich hatte natürlich den Titel falsch gelesen. Ich dachte, so Qualitätskontrolle für KI, weil ich so dachte, irgendwie, wenn man ChatGPT oder sowas in irgendwelchen tatsächlichen produktiven System einsetzt, dann muss man ja irgendwie damit klarkommen, dass OpenAI da ständig am Rumtweaken ist und das Modell jeden Tag anders sein kann oder halt auch jeden Tag irgendwie zufälligerweise andere Dinge antworten kann auf dieselbe Anfrage. und wie man dann damit umgeht. Aber es war viel mundäner als das und das waren so Industrieprozesse, wo tatsächliche Bauteile gebaut werden und dann sollen die überprüft werden, indem dann zum Beispiel Fotos gemacht werden an bestimmten definierten Stellen von der Produktionsstraße und dann wird dieses Foto halt durch ein Machine Learning System gejagt, was trainiert wurde auf von Menschen getaggte Bilder, also halt, dass man immer gezeigt hat, so sieht halt ein Relais aus, was irgendwie funktioniert und so ist ein Relais, wo hier die Seitentasche kaputt ist und das muss dann halt als Ausschuss markiert werden von dem System. Das ist, worum es da ging und da war dann auch so die Erkenntnis, die ganz einfachen Modelle, die mit möglichst wenig Daten gefüttert werden, funktionieren am besten. Also da ist dann auch so das Webcam-Bild von der Webcam, die da montiert ist auf dem Roboter und dann wird das Bild extra zugeschnitten auf das Stückchen, wo man halt meist, dass das Bauteil halt dann zum Halten kommt auf dem Fließband und dann noch auf Schwarz-Weiß untergerechnet und sowas und damit haben sie die besten Ergebnisse erzielt und als dann die Nachfrage kam, ob man da auch mit GPT irgendwas machen könnte, hat dann die Vortragende die Augen gerollt und meinte auch so, ja, meine Chefs sind auch schon zu mir gekommen, wollen den Kram jetzt auch einbauen.
Na, ich denke, der sinnvoll ist dann einfach irgendwie, man muss es jetzt nicht GPT nennen, aber nennt man es halt APT oder sowas. Man benennt es einfach um, im Zweifelsfall.
Ja, APT ist was anderes.
Advanced Persistent Threats, für alle, die es nicht wissen.
Genau, das ist sicherlich auch schon in der Produktionsstraße drin, aber das ist eine andere Sache. Der zweite Talk auf der Liste, ein bisschen schmissiger, Bash ist a Systems Programming Language. Ja, ein Vortrag von zwei polnischen Hackern, die mal so überlegt haben, was können wir mit Bash alles an witzigen Sachen bauen. Und unter anderem haben sie da einen Webserver gebaut und einen C-Compiler und sowas und sind da ein bisschen auf die Probleme damit eingegangen. Diese Programmiersprache, die eigentlich nur für kleine Skripte gedacht ist, halt völlig irgendwie in riesig ausufernden Programmen zu verwenden, für die es überhaupt nicht gedacht ist. Ja, so ein klassischer Hacker-Vortrag.
Wobei ich da jetzt schon Einspruch erheben muss als Systemintegrator. Also ich kenne Bash-Skripte, die 1000 Zeilen haben. Also das ist schon Hardcore-Zeug, was man damit machen kann.
Ja.
Ich werde mir den Talk auf jeden Fall mal angucken, so auch so als bekannter Bash-Fan, genau, oder Ash oder was auch immer. Ist eine coole Sprache, ist total unperformant, aber ich habe es ja leider nicht zur GPN geschafft. War leider, ist an der Fahrgelegenheit gescheitert, genau. Aber das Schöne ist halt, wir können uns die Talks nachgucken und der Bash-Talk, der interessiert mich am meisten.
Genau, einen anderen Talk, den ich dir eventuell noch empfehlen kann, falls du beim nächsten Mal sagst, ich fahre vielleicht mit der Deutschen Bahn hin, anstatt mit dem Auto, Deutsche Bahn für Dummies. Das ist ein super Vortrag, schon alleine der Einstieg davon, so der erste Satz, so okay, wir müssen jetzt ein paar Grundlagen legen, vor 4000 Jahren wurde das Rad erfunden und dann geht es dann halt von da los. Ein wilder Ritt durch die Geschichte der Eisenbahn und wie es halt zu dieser ganzen Komplexität gekommen ist mit Zugleitsystemen und sowas und wie man mit als Fahrgast dann auch damit ganz aktiv umgehen kann. Also ich habe ein paar, auch als passionierter Bahnfahrer noch einige neue Dinge gelernt, ein paar neue Tools, mit denen ich meine Reise planen und verfolgen kann.
Klingt auch interessant. Wenn ich Zeit finde, werde ich mir das angucken. Leider ist es halt dann doch auch schon so, dass diese 45 Minuten oder Stunde oder sowas, was das auch immer ist, dann doch manchmal an der Zeit fehlt. Das Leben hat halt leider bloß, ich sage immer 43 Stunden, 46 Minuten ist die Zeit, die sich die Erde dreht. Und wir haben den Tag in 24 Stunden eingeteilt. Also leider ist da, fehlt man schon die Zeit. Aber ich sag mal, dafür gibt es halt ein bisschen weniger YouTube.
Wofür wir ebenfalls Zeit haben, ist eine kleine Musikpause. Nach der Musik werden wir uns dann bereits in den Festivalsommer verabschiedet haben. Damit ihr aber bis zum Juli nicht darben müsst, empfehlen wir euch dafür noch einen neuen Podcast, und zwar Dicke Bretter vom Chaos Radio. Ein Podcast für alle, die Einblicke in politische Gestaltungsmöglichkeiten beim Digitalgedöns bekommen wollen. Gestaltet von Elisa Lindinger, Elina Eickstedt und Konstanze Kurz. Nach der Musikpause hört ihr die aktuelle Folge zum Thema Informationsfreiheit mit einem Gastauftritt von Arne Semsrott. Und wir hören es dann im Juli wieder. Jetzt aber erstmal Musik von The Silent Partner mit dem Titel Hard Work. Viel Spaß mit dem nachfolgenden Programm und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis dann. Tschüss.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Markus. Ich moderiere normalerweise das Chaos Radio, aber das findet ja jetzt immer im Wechsel mit Dicke Bretter statt. Und in Dicke Bretter soll erklärt werden, wie Gesetze und politische Initiativen zu digitalen Themen entstehen und wie Institutionen arbeiten, in denen Regeln, Urteile oder auch Regulierungen gemacht werden. Man könnte also so ein bisschen sagen, während das Chaos Radio oft genug fragt, wer hat jetzt schon wieder genau was angezündet und wie löschen wir das, geht es in Dicke Bretter eher darum, wer eigentlich die ganze Zeit Holz produziert und das fein säuberlich zu einem Scheiterhaufen aufstapelt. Dicke Bretter ist ein Podcast in Kooperation mit netzpolitik.org von und mit Elisa Lindinger, Elina Eickstedt und Konstanze Kurz, der mit Unterstützung des Chaos-Radio-Teams produziert wird. Dieses Mal ist Arne Semstrott zu Gast, den ihr vielleicht von Frag den Staat kennt. Es geht darum, wie man jahrelang aktivistische Projekte betreibt, ohne zu verzweifeln. Und er verrät auch, wie es um die Informationsfreiheit in Deutschland bestellt ist.
Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Dicke Bretter, diesmal in voller Besetzung mit Besuch. Ich bin Elina Eickstedt und ich bin hier zusammen mit
Elisa Lindinger, hallo.
Hallo, ich bin Konstanze Kurz und wer bist du?
Ich bin Arne Semsrott, hallo.
Wir freuen uns heute sehr, Arne hier zu haben und ich hatte die Ehre, mal das erste Mal in meinem Leben was über Arne zu recherchieren. Ich habe mich ein bisschen komisch gefühlt. Das Erste, was man findet, ist Bruder von Nico Semsrott.
Das ist der Google-Check.
Es scheint die offizielle Beschreibung zu sein.
So stelle ich mich auch immer vor, wenn ich gefragt werde.
Ja, ich habe das auch. Ja. Meine Schwester... Ja, aber man kennt dich ja eher so aus Songs wie Fragen, Klagen, Haben oder das ist alles von der Informationsfreiheit gedeckt. Und darüber wollen wir heute auch so ein bisschen sprechen. Wir haben uns ja an den letzten paar Folgen ein bisschen mehr Theorie angeguckt. Wie funktionieren solche Gesetze eigentlich? Wann kann man irgendwie eingreifen? Und ich glaube, Arne ist eigentlich dafür bekannt, das System so ein bisschen von innen zu zerstören oder alternative Wirklichkeiten zu entwickeln. Und ja, deswegen sind wir sehr gespannt, was du zur aktiven Gesetzesbekämpfung sagen kannst, hätte ich was gesagt.
Sehr schön, danke für die Einladung.
Haben wir was Wichtiges vergessen bei deiner Vorstellung? Würdest du da was hinzufügen?
Genau das, was soll man sonst sagen? Also ich arbeite vor allem an Frag den Staat, so seit 10 Jahren inzwischen tatsächlich. Da geht es um Informationsfreiheit, um so ein paar Themen in dem Zusammenhang, da reden wir gleich sicher noch drum.
Vielleicht kannst du kurz vorher einmal sagen, was Informationsfreiheit ist.
Informationsfreiheit ist das Recht auf Zugang zu Informationen, ein Grundrecht, ein Menschenrecht, das wir alle haben und das ist in Deutschland und in anderen Ländern über Gesetze geregelt. Und die bieten uns die Möglichkeiten, alle möglichen Infos vom Staat zu holen. Also alles, was so in Aktenschränken liegt und verkümmert teilweise, das können wir besorgen. Oder wir können zumindest versuchen, es zu besorgen. Und das ist dann häufig ein ganz schöner Kampf.
Was gibt es noch zu dir erzählen?
Ich arbeite auch am Freiheitsfonds. Das ist ein Projekt, bei dem wir Menschen aus dem Gefängnis freikaufen. Jedes Jahr sind zwischen 7.000 und 10.000 Menschen im Knast, weil sie ohne Ticket, Bus oder Bahn fahren und dann eine Geldstrafe bekommen und das sich nicht leisten können. Also weder das Ticket zuerst noch die Geldstrafe, die sie bekommen. Und das führt dann dazu, dass vor allem Menschen, die kein Geld haben, also kein Geld überhaupt für ein Ticket, letztlich im Knast landen. Und wir kaufen diese Menschen frei und kämpfen damit für eine Entkriminalisierung von Fahren ohne Ticket. Und das läuft doch ganz gut.
Wir wollen ja eigentlich immer so sagen, wo wir sind, weil möglicherweise ja irgendwelche Leute 2037 diesen Podcast hören. Und wir sind also gerade Anfang April. Und die Sendung wahrscheinlich irgendwann im April rauskommen. Und heute kam gerade eine gute Nachricht aus Köln, die hast du wahrscheinlich schon gehört. Köln wird nicht mehr diese Leute zur Anzeige bringen, die sie aufschnappen. Das heißt, ihr habt, oder ich bringe das Beispiel mit Köln nur, weil ihr ein paar Erfolge habt, die einfach sozusagen über die PR um das Projekt und auch den politischen Druck, also vielleicht nicht im Großen, aber im Kleinen Erfolge haben. Würdest du das so unterschreiben oder ist das eher die Ausnahme?
Also beim Freiheitsfonds bin ich selbst beeindruckt davon, wie gut dieses Projekt funktioniert, ehrlicherweise. Ich mache seit sehr langer Zeit schon so Zeug. Und jedes Mal, bevor wir irgendwie sowas anfangen, denke ich, ah, das interessiert auch niemanden. Und das funktioniert doch nicht. Und alle sagen, ja, tolle Idee, aber das wird doch eh nichts. Und bei dem Projekt ist das wirklich eingeschlagen. Und das fand ich interessant, weil es so anders ist als viele andere. Also Leute einfach aus dem Gefängnis freizukaufen, das ist irgendwie so klar. Und das ist von der Botschaft auch so eindeutig, dass dieses Thema, was eigentlich seit, ich glaube, 30 Jahren im öffentlichen Diskurs klein ist, also diese Forderung nach einer Entkriminalisierung, die gibt es seit Ewigkeiten. Yeah, yeah. Das Gesetz, dass eine Straftat ist, ohne Ticket zu fahren, das gibt es seit 1935, das haben die Nazis eingeführt. Das ist jetzt alles nichts Neues, aber es brauchte halt so eine andere Herangehensweise, um es in den öffentlichen Diskurs zu geben.
Und also nichts Neues, das würde ich aber ja nicht unbedingt unterschreiben. Ich glaube, dass viele das einfach überhaupt nicht wussten. Also ich glaube, du hast es ins Bewusstsein geholt oder ein bisschen geboxt. Also es war ja durchaus auch eine sehr provokative Art, oder? Insofern ist der Erfolg doch auch besonders cool.
Ja, und es war viel konfrontativer eigentlich ausgelegt. Also ich dachte, wir starten das. Wir haben das ja ursprünglich auch tatsächlich zusammen mit dem ZDF-Magazin Royal so an die Öffentlichkeit gebracht, die ein bisschen zurückhaltender waren mit dem Freikaufen, weil, naja, Justiziare vom ZDF sind da ein bisschen zurückhaltender, als wir es sind. Deswegen ist das auch eine eigene Organisation, die unabhängig von denen ist. Aber die Idee war eigentlich, wir starten das, wir kaufen Leute aus dem Gefängnis frei und dann war meine Vermutung, da gibt es eine große Kampagne dagegen, wie können die nur? Also wie können denn hier Leute, die im Gefängnis landen, einfach so rausgeholt werden? Und das Gegenteil ist aber passiert, es gab wahnsinnig viel Rückendeckung, inklusive der CDU-Justizminister von Nordrhein-Westfalen, der gesagt hat, ja, ist doch super, wenn sie freikaufen, die Leute, die gehören eh nicht ins Gefängnis. Also und da gab es dann auf einmal so eine breite Unterstützung dafür, sodass halt ja inzwischen die meisten Anfragen, die wir bekommen, von Gefängnissen kommen. Also wirklich von Gefängnisleitungen, von MitarbeiterInnen, von Gefängnissen, die uns sagen, hey, könnt ihr uns bitte die Leute freikaufen? Und das ist ja wirklich absurd. Also überhaupt zu sehen, wie breit die Unterstützung dafür ist, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, weil ich dachte, das wird ein provokatives Hau-drauf-Projekt und dann schaffen wir es über so eine Polarisierung, das Thema an die Öffentlichkeit zu bringen. Und stattdessen ist das so ein Projekt geworden, das alle toll finden. Und das ist auch überraschend.
Das ist jetzt so ein sehr konkretes Beispiel, wo ihr ja auch so in ein Gesetz reingegriffen habt, sage ich mal, was schon sehr lange besteht, wo man irgendwie drüber gestolpert ist, sage ich mal in Anführungsstrichen wahrscheinlich. Und jetzt sozusagen so von innen heraus auch nochmal ab Absurdum führt, was da eigentlich los ist. Normalerweise, oder ich glaube so wie ich Frag den Staat auch kennengelernt habe, seid ihr ja auch irgendwie generell die Plattform oder naja, kann man ja nicht sagen, dass ihr das seid, oder die Community, die Leuten oder Gesetzen auf die Finger zeigt. Ich weiß nicht, wie man das besser beschreiben kann. Und wir haben ja schon super viel so über Gesetzgebung gesprochen in diesem Podcast. Und ich weiß auch, dass ihr jetzt auch auf EU-Ebene IFG-Anfragen ermöglicht. Aber wo würdest du so dieses Frag den Staat so auch als Plattform für Personen, die irgendwie aktivistisch tätig werden wollen, einordnen, um im Gesetzgebungsprozess oder auch danach? Ich glaube, das ist so das Besondere. Wir sprechen ja meistens eigentlich darüber, wie wir es im Prozess beeinflussen können oder wie wir irgendwas wegbekommen. Und da gibt es ja sehr viele klassische Mittel, aber ich glaube, so IFG-Anfragen als Aktivismusmittel ist ja dann doch relativ neu gewesen. Wie würdest du das einordnen?
Es gibt natürlich auch noch die Frage der Implementierung danach. Da können wir ja auch noch drüber sprechen. Also das Gesetz ist da und dann ist die Frage, was passiert denn eigentlich damit? Ich sehe Frag den Staat so als Organisation zwischen allen Stühlen in einer Weise, als mögliches Mittel für AktivistInnen, für Organisationen, Druck zu machen, sich Infos zu holen, sich bemerkbar zu machen und Kampagnen oder Vorhaben, die sie haben, zu verstärken. Also erstmal ist es ja relativ simpel. Es gibt diese Informationsfreiheitsgesetze, über die haben wir die Möglichkeit, Infos vom Staat zu bekommen. so weit, so gut. Und dann ist aber die Frage, wie kann man das in politischer Arbeit so einsetzen, dass es auch tatsächlich einen Unterschied macht? Und da ist natürlich das Offensichtlichste, ich hole mir eine Information, da steht irgendwas Krasses drin. Also was weiß ich, das eine Referat im Innenministerium streitet sich mit dem anderen Referat im Justizministerium. Ich kriege das mit, weil ich alle E-Mails zwischen den beiden Häusern abfrage und kann darüber, wenn ich das an die Öffentlichkeit gebe, Druck machen, weil ich zeigen kann, das Justizministerium ist eigentlich dagegen und es wird trotzdem gemacht oder so. So ein relativ einfaches Beispiel. So kann man das natürlich einsetzen, indem man versucht, aus so einem Gesetzgebungsprozess Infos an die Öffentlichkeit zu holen und vielleicht interne Streits nochmal sichtbarer zu machen. Aber es funktioniert auch ein bisschen subtiler. Wenn ich eine Anfrage stelle, gerade in laufenden Prozessen, und die vielleicht auch spezifisch stelle, dann merken die Behörden das und merken das Leute im Apparat und haben einen mehr auf dem Schirm. Also wenn ich dann um jetzt bei dem abstrakten Beispiel zu bleiben, wenn ich da jetzt im Innenministerium das Referat anfrage nach den bestimmten Infos, dann wissen die, okay, der hat Ahnung davon und der bleibt da offensichtlich auch dran. Ich muss jetzt mal Acht geben, was ich hier überhaupt in die Akte reinschreibe. Das heißt, das ändert dann schon mal Prozesse. Oder zumindest haben die einen dann auf dem Schirm und das kann ja dann schon mal was ändern, wenn die wissen, dass da jemand drauf schaut. Und wenn ich dann eine Info vielleicht auch nicht bekomme, man, es gibt da zahlreiche Ausnahmetatbestände im Informationsfreiheitsgesetz, die Dinger sind überhaupt verbesserungswürdig, aber auch wenn ich eine Ablehnung bekomme, kann ich das für Kampagnen gut nutzen, weil ich dann sagen kann, guck mal, die haben diesen Gesetzgebungsprozess, aber die geben die Infos nicht raus. Offensichtlich haben die was zu verbergen. Und dann kann man natürlich mit sowas oder auch mit geschwärzten Akten gutes Campaigning machen. Also es ist teilweise tatsächlich so, dass Infos, die sie nicht rausrücken, interessanter sind als Infos, die sie rausrücken. Manchmal ist es total langweilig, was man bekommt und man wünscht sich eigentlich, dass sie sagen, kriegt ihr nicht, damit man damit an die Öffentlichkeit gehen kann und sagen kann, aha, offensichtlich ist das alles ganz brillant.
Ich erinnere mich noch, meine erste IFG-Anfrage über Frag den Staat war in der Kampagne Top Secret. Und das fand ich war nochmal so ein drittes Beispiel, wie ihr da ganz gut wirkt, nämlich, dass es jetzt weniger darum geht, wie soll ich sagen, auf eine parteipolitische Agenda zu kommen oder quasi so hoch aufgehängte Themen zu besetzen oder auf die in den Vordergrund zu schieben, sondern es ging ja stärker darum, einen Datenbestand, der bisher nicht einsehbar war, nämlich konkret die Gutachten von Gesundheitsämtern richtig zu Restaurants, wo wir alle gerne hingehen und essen und vielleicht auch mal ganz gerne wissen wollen würden, wie es in der Küche aussieht, um diese Gutachten frei zu kriegen. Und solche Kampagnen habt ihr früher relativ oft gemacht. Und gefühlt wird das jetzt weniger. Täusche ich mich da? Oder was ist deine Bewertung inzwischen von dieser
Herangehensweise? Das stimmt und es gibt sehr konkrete Gründe, das kann ich gleich sagen. Genau, bei Top Secret geht es um diese Lebensmittelkontrollberichte und bei denen war das ganz interessant, dass wir es, glaube ich, mit dieser Kampagne geschafft haben, erstmal egoistische Motive von einzelnen Leuten zu einer Kampagne mit einem höheren Ziel zusammenzufassen. Ja, total. Und zu mir, ne? Also ich gehe in ein Restaurant, danach habe ich einen verdorbenen Magen, dann will ich erstmal sehen, war das Hygieneamt eigentlich da und vielleicht haben die ja Hygieneprobleme und deswegen ist bei mir dann irgendwie privat das Magenproblem da. Und es haben jetzt, glaube ich, 60.000 Leute tatsächlich Lebensmittelkontrollberichte über die Plattform angefragt, aus ihren eigenen Motiven. Und das aber zusammengenommen ergibt dann eine Kampagne für mehr Transparenz in dem Bereich, weil wir natürlich sehr gut sagen können, offensichtlich wollen so viele Leute das wissen, dann wäre es doch viel einfacher, diese Infos von sich aus zu veröffentlichen. Also das war immer die Forderung, die wir mitkommuniziert haben.
Ja, das
haben.
Tun die aber, ne? Die hängen ja nur auf Papier in den Ämtern. Also die veröffentlichen die ja, nur dass man die nicht online haben kann, right?
Ja, es kommt dann auch nochmal auf die Bundesländer an, die machen es unterschiedlich, aber das Ziel, was man natürlich eigentlich haben will, ist so ein bundesweites Gesetz, das gibt es in anderen Ländern, so ein Smiley-System, wo dann irgendwie ein Hygienesmiley draußen am Restaurant rangepackt werden muss. Und das wäre auch viel leichter für alle. Man müsste so einen Prozess etablieren. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, ne? Neue Prozesse etablieren, immer große Pein. Aber wenn man das erstmal hätte, wäre das für alle Seiten ganz klar. Und da haben dann aber letztlich die Verwaltung gesagt und das Ernährungsministerium, Landwirtschaftsministerium, haben gesagt, ja nö, dann ballern die uns halt zu mit tausenden Anträgen. Das müssen jetzt die Ämter alle abarbeiten. Wir machen so ein Smiley-System zuständig. Und wir können aber zu den einzelnen Ämtern hingehen und sagen, macht doch bitte Druck beim Bundesministerium, damit die ein Gesetz einführen, dann habt ihr auch diese Arbeit nicht mehr. Das heißt, man kann über so einen sehr klaren, letztlich ja ökonomischen Druck in einer Weise auf die Behörden dafür sorgen, dass die dann wiederum aus eigenem Interesse für eine Sache lobbyieren. Das ist so ganz interessant.
Ja. Wir müssen das vielleicht mal offenlegen, weil wir das bisher noch gar nicht gesagt haben. Jetzt hat Elise gerade erzählt von ihrer ersten IFG-Anfrage, die ja dann schon, weiß ich nicht, mindestens 4 Jahre oder so her ist, wenn es top secret war. Aber wir kennen uns natürlich auch teilweise schon länger. Also mit Elisa hast du tatsächlich mal gearbeitet in der Open Knowledge Foundation. Und wir beide haben auch schon, wir hatten nie zusammen wirklich ein Projekt, aber wir kennen uns ewig. So diese Berliner Aktivisten-Bubble ist, glaube ich, ganz schön klein.
Manchmal. Und ich bin zugezogen.
Ja, genau. Aber wir wollten nur mal dazu sagen, also dass wir teilweise schon uns auch einfach lange kennen und die Projekte auch schon länger beobachten oder selber auch Nutzer sind. Würdest du trotzdem, also redest du da eigentlich gerne noch strukturell drüber? Also das hat jetzt so eine lange Geschichte, das hat sich auch verändert. Mhm. Es gibt auch einen ganz klaren Pushback, über den wir, glaube ich, gleich mal reden sollten. Der ist jetzt noch sehr aktuell, weil er erst vor ganz kurzer Zeit war, nämlich das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts.
Ja.
Also ist das eigentlich, hast du da noch dieselben aktivistischen Energien? Sind die eher mehr geworden, strukturierter geworden? Oder ist das, verlagerst du das auf Dritte, dann ja, du bist ja nicht alleine. Mhm. Also wie siehst du das so einfach nach einem Jahrzehnt?
Ich glaube, es hat sich so ein bisschen verlagert. Also ich bin auf jeden Fall weniger optimistisch. Also ich bin deutlich pessimistischer an allem. Das ist gar nicht unbedingt schlimm, glaube ich. Ich glaube, das macht die Arbeit auch vielleicht tatsächlich eher besser, kann ich mir vorstellen. Wobei manchmal natürlich auch so ein naives Herangehen super ist, weil man irgendwie denkt, man kann es schaffen und wenn einem vorher klar wäre, was für eine Arbeit das ist, dann würde man vielleicht gar nicht erst anfangen. Insofern, Naivität ist eigentlich auch immer ganz schön. Naja, aber gerade bei diesen Kampagnen, die sind tatsächlich, Elisa hat es gesagt, die sind weniger geworden, weil wir mit der letzten Kampagne, die wir gemacht hatten, ganz schön auf die Schnauze gefallen sind. Also, da ist vielleicht ein großes Wort, aber das war gläserne Gesetze. Das war eine Kampagne, mit der wir die Bundesverwaltung zwingen wollten, all ihre Lobbykontakte offenzulegen. Und das war riesig angelegt, viele tausend, letztlich zehntausende Anfragen nach einzelnen Lobbytreffen. Und die haben die Bundesministerien komplett gegen die Wand fahren lassen, haben die alle abgelehnt. Wir haben ganz viel geklagt dagegen und sind letztlich vor den Verwaltungsgerichten nach 3 Jahren oder so angekommen erst. Also diese Prozesse sind wahnsinnig lang, das heißt, da war schon mal dann Luft raus aus dieser Kampagne. Neue Regierung dran, also irgendwie kannst du ja kampagnenmäßig auch nicht mehr machen, so nach 3 Jahren kannst du nicht so eine Spannung aufrechterhalten. Und dann hat die Bundesverwaltung vor dem Verwaltungsgericht einen ziemlich großen Sieg für sich errungen, weil die nämlich gut nachweisen konnten, dass die Fragen nach Lobbytreffen, also wann hat sich Bundesministerin und die Abteilung XY getroffen mit dem Chemieverband, dass diese Informationen in der Bundesverwaltung nicht strukturiert vorliegen, weil deren Aktensysteme einfach scheiße sind. Die sind wirklich einfach riesige Scheiße. Also das
liebe
ist
Kinder, dieses Wort sagen wir nur zufällig mal im Podcast und ist nicht für den Alltagsgebrauch.
Riesiger Mist. Also das sind wirklich ganz schlimme, komisch zusammengeschusterte Systeme, wo dann die Beamten im Gerichtssaal sitzen und dem Verwaltungsgericht erklären, ja schauen Sie mal, wir haben hier den Chemieverband eingegeben als Suchwort, dann ist das Programm abgestürzt. Also tatsächlich so, ja.
Unlösbar.
Und dann fragen wir nach, ja, aber wie legen Sie denn solche Termine ab, die Dokumente dazu? Und dann sagen die, ja, gibt es keine Vorgabe zu. Und dann fragen wir, aber wie können Sie denn rausfinden, wer sich getroffen hat? Ja, müssen wir einzeln nachschauen. Wir müssen uns da halt durchklicken. Und das Informationsfreiheitsgesetz gibt da keine Vorgaben zu. Das heißt, wenn die sich mistig organisieren intern, dann sagt ein Verwaltungsgericht, ja sorry, wenn das halt nicht schlecht vorliegt, dann können die das nicht rausgeben. Und das heißt irgendwie, diese komplett verkorkste Digitalisierung führt dann dazu, dass man einfach an Infos nicht rankommt. Und dann fällt halt so eine Kampagne auch auf die Nase.
Und das ist aber nochmal spannend festzuhalten, dass ihr ja bei Frag den Staat eigentlich für die totalen Grundlagen kämpft, nämlich Transparenz. So, und Transparenz ist ja erstmal in sich selber total wenig wert, sondern es ermöglicht dann ganz viel. Kampf für Gerechtigkeit, Einflussnahme mit den Lobbytreffen zum Beispiel aufzudecken, all diese Geschichten. Aber wenn es daran schon scheitert, insofern verstehe ich jetzt deinen Pessimismus vielleicht ein bisschen besser, dass wenn schon die Grundvoraussetzungen für mehr Mitwirkung, für auch Verantwortlichkeit nicht erfüllt werden können und dann eben vielleicht auch nicht sollen, dann haben wir echt noch einen langen Weg zu gehen oder, um mal den Titel zu bemühen, ein wirklich dickes Brett zu bohren.
Total. Und wir haben eben auch eine Regierung, die kein Interesse selbst daran hat. Und da sind dann schon die Grünen hervorzuheben, weil die in der Opposition immer für Transparenz gekämpft haben, weil die eben auch aus eigenem Interesse, weil die in der Opposition kaum an Infos selbst rangekommen sind. Und jetzt sind sie halt an der Regierung und haben halt Zugriff auf die Infos und haben jetzt auch aus eigenem Interesse nicht mehr wahnsinnig große großen Druck dahinter, irgendwie diesen ganzen Prozess transparenter zu machen.
Und da sag mal was zur Ampel, also ich meine, wir sind also jetzt über die Hälfte der Legislatur, sag mal was dazu.
Sehr konkret, die Grünen haben ja wirklich tolle kleine Anfragen gemacht in der Opposition. Die haben wahnsinnig viele Infos an die Öffentlichkeit geholt, gerade so im NSA-Komplex und BND und was weiß ich. Die Leute, die daran gearbeitet haben im Bundestag, arbeiten da immer noch dran, aber die stellen keine kleinen Anfragen mehr, sondern die stellen interne Anfragen an die Bundesregierung. Das läuft jetzt alles im Koalitionsausschuss intern, kriegen die Antworten genauso wie vorher, aber die werden alle nicht mehr veröffentlicht. Das heißt, die arbeiten an ihren Themen, aber die Öffentlichkeit ist einfach außen vor. Und das stört die Grünen offensichtlich auch nicht besonders. Also mein Eindruck ist immer, die Grünen sind so wahnsinnig loyal zu dieser Ampel. Die geben so wahnsinnig wenig Infos raus. Leute, mit denen man vorher irgendwie ordentlich reden konnte, die quatschen einfach nicht mehr mit einem, weil sie sagen, ja sorry, das bleibt jetzt intern bei uns. Und was Transparenz angeht, gibt es einfach überhaupt keine Veränderung zu vorher. Dann ist es schlechter geworden teilweise, weil jetzt der Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt ist, der für Scholz seit 20 Jahren die Leichen im Keller begräbt. Cum-Ex und hast du nicht gesehen. Und der so natürlich auch auf dieses Thema Transparenz schaut, weil der ein gebranntes Kind ist. Und wir haben ja eine Klage am Laufen zum Sondervermögen Bundeswehr, also diese 100 Milliarden, die beschlossen wurden, kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Und da gibt es offiziell 3 Dokumente zu im Kanzleramt. So eine Entscheidung, in ein paar Tagen 100 Milliarden Euro dann einfach mal freizumachen. 3 Dokumente. Natürlich haben die viel ausführlicher darüber gesprochen, aber alles wurde nicht mehr veraktet. Und auch in dem Fall sagt dann das Verwaltungsgericht, ja sorry, wenn es die Infos nicht gibt, dann können wir auch nichts machen. Und damit kommt dann so ein Wolfgang Schmidt halt durch, beziehungsweise Olaf Scholz. Und das hat Merkel vorher sicher auch noch gemacht, aber da habe ich den Eindruck, dass es jetzt einfach noch ein Ticken krasser geworden.
Das ist ja eigentlich ein altes Phänomen. Ich weiß ja nicht so, dass wir in der Merkel-Regierung nicht auch expliziert haben. Mhm. Die Frage ist, ob es strategisch ist. Mhm. Also im Prinzip hast du dir schon angedeutet, das betrifft ja nicht nur das Kanzleramt, sondern auch die Ministerien. Was wird überhaupt noch veraktet? Ihr habt ja auch juristisch gekämpft für die Frage, was mit SMS und Messenger ist und so weiter. Mhm. Und ist ja auch eine Realität, dass die Menschen sind 10 Jahre jünger als in der Regierung von Merkel davor, die benutzen Telefone anders. Ganz offenkundig verakten sie weniger. Aber ihr habt juristisch da zumindest aus meiner Sicht wenig geschafft.
Total. Also im Gegenteil, würde ich sogar sagen. Ich glaube, wir haben ein paar Sachen verloren, die eine schlechte Praxis dann auch noch legalisiert haben, sozusagen.
Zementiert, ja.
Ja. Also, SMS jetzt zum Beispiel konkret, da hatten wir eine Klage gegen das Auswärtige Amt, da ging es um SMS, jetzt aktuell zur Ukraine und davor von Heiko Maas zu Afghanistan. Und da saßen dann die Beamten im Verwaltungsgericht und haben gesagt, ja schauen Sie, technisch ist das gar nicht möglich, mit diesen Geräten SMS zu senden. Offensichtlich ist das nicht passiert. Und dann sagt das Verwaltungsgericht, ja was ist denn mit eurer internen Anweisung? Dann holen die interne Anweisung raus und da steht drin, man darf keine SMS verschicken. So, und dann sagen alle, ja, eine deutsche Verwaltung arbeitet nach Recht und Gesetz, zack, und das war's. Und jetzt kommt man nicht ran an SMS, weil es sie offiziell nicht gibt. Dass klar ist, dass alles per SMS gemacht wird oder Threema oder was auch immer, auch klar, ist auch allen klar in diesem Gerichtssaal, aber gesetzlich kommt man nicht ran. Das heißt, das Einzige, was da noch bleibt, sind Leaks.
Also vielleicht, um nochmal auf Elisas Frage zurückzukommen, die so sagte, so ihr kämpft ja auch so ein bisschen am Fundament. Du hast irgendwann, glaube ich, mal geschrieben, dass es so ein Geheimrätetum und so eine Attitude immer noch gibt in der deutschen Verwaltung und dass da auch irgendwie Wert drauf gelegt wird. Und man hat natürlich bei den Grünen jetzt auch so das Gefühl, das hat auch ein bisschen was mit Macht zu tun, wie viel Transparenz man haben möchte oder auch nicht. Und über eine Sache möchten sie dann doch Transparenz haben, über andere dann auch nicht. Also es ist sehr selektiv und du hast jetzt auch gesagt, naja, ihr habt auch irgendwie Sachen zementiert, das war sehr eher zu eurem Nachteil und du bist selber auch so ein bisschen frustrierter. Was macht das so für dich mit eurer, ich sag mal, strategischen Ausrichtung? Mhm. Also wie geht's eigentlich weiter und vielleicht auch für Menschen, die selber aktiv werden wollen? Ich weiß, IFG-Anfragen sind manchmal total frustrierend, weil da total doofe Antworten kommen, auch wenn man eigentlich denkt, okay, so eine Antwort wäre jetzt echt lustig. Also wie verändert sich da die Strategie und wie müssen wir da auch irgendwie weiterhin eingreifen, sage ich mal so?
Also ich glaube, was sich auch für Frag den Staat so ein bisschen geändert hat, ist, dass wir nicht mehr nur die IFG, also die Informationsfreiheitsgesetzorganisation sind. Wir stellen Anfragen und fertig, sondern dass wir das als einen Baustein sehen, inzwischen nur noch innerhalb eines Ökosystems von verschiedenen Methoden und verschiedenen Organisationen, die ihre verschiedenen Ansätze haben. Und klar zu machen, dass wir nicht mehr Leuten erzählen, ihr stellt IFG-Anfragen, dann wird alles gut, sondern sagen, ihr könnt das so und so nutzen und dazu braucht man dann so und so eine Kampagne, damit das was bringt. Und wir machen als Frag den Staat eben teilweise dann auch Sachen, die ein bisschen weiter entfernt sind von IFG. Also es läuft jetzt gerade ein Strafverfahren gegen mich zum Beispiel wegen der Veröffentlichung von Dokumenten in Bezug auf die letzte Generation. Da gibt es ein Strafverfahren, die sind ja möglicherweise bald eingestuft als kriminelle Organisation. Und ich muss ich sagen und nicht wir in dem Fall, weil das Strafverfahren gegen mich läuft und die Organisation gemeinnützig ist und deswegen die Organisation Frag den Staat nichts damit zu tun hat. Deswegen habe ich diese Dokumente veröffentlicht. Und das ist ein Strafverfahren jetzt gegen mich, also die Veröffentlichung von Dokumenten aus laufenden Strafverfahren wiederum und jetzt auch gegen mich ein Strafverfahren. Das ist eine Straftat, kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr geahndet werden und das ist dann natürlich nicht mehr IFG. So, das hat nichts mehr damit zu tun, aber das ist immer noch der breite Komplex des Zugangs zu Informationen und dann ist eben unser strategisches Mittel in dem Fall ja sich verklagen lassen und schauen, was so ein Strafverfahren denn eigentlich an Klärung bringen kann. Im Idealfall führt dieses Verfahren, weil was glaube ich ganz gut so aufgesetzt haben, dazu, dass diese Norm für verfassungswidrig erklärt wird. Was jetzt aber auf jeden Fall schon passiert ist, dass wir eine Fachdiskussion haben, die ziemlich kontrovers ist, wo auf jeden Fall beleuchtet wird, dass die Strafnorm, um die es geht, in dem Fall heißt die 353d im Strafgesetzbuch, dass die Grütze ist. Da sind sich eigentlich schon mal alle einig. Das heißt, wir haben da schon mal einen ganz guten Push hinbekommen Richtung möglicher Gesetzesreform.
Ich glaube, es zeigt auch so ein bisschen die Naja, dass du dich also auch persönlich damit einbringst, aber das ist, glaube ich, auch ein anderer Baustein noch von dem, was du jetzt so als Ökosystem beschrieben hast. Man merkt ja noch was anderes deutlich. Ihr schreibt anders. Ihr schreibt deutlich journalistischer.
Ihr habt eine aber Zeitung, hallo?
Das fragt den Staat Druckerzeugnis.
Genau. Ihr schreibt auch trotzdem immer noch, also es ist schon wertend, also ihr bemüht euch irgendwie nicht aufgesetzt sachlich zu klingen, sondern wenn man merkt, ihr findet eine Entscheidung falsch oder eine Richtung, die politisch geht, nicht korrekt, dann drückt ihr das auch wirklich so aus, dass ihr da steht.
Kommt immer drauf an, wer Autor ist im Blog.
Genau, aber ihr habt auch professionellere Autoren, würde ich sagen. Also Leute, die auch Aktivisten sind, aber auch journalistische Erfahrungen haben und noch andere Buchautoren außer dir. Du hast auch ein Buch geschrieben, zu dem wir noch kommen wollen. Also das wirkt auf eine starke Weise professionalisierend. Also noch viel mehr, als so ein bisschen diese Kurve schon die ganzen Jahre ging. Und ich würde eigentlich gerne wissen, ob es nur an den Menschen hängt oder ob es doch wirklich die Absicht war. Sollte die Weiterentwicklung dieser Plattform sein? Auch so ein bisschen anschließend an Kalisis Frage, wohin geht es denn?
Ja, ich denke schon. Also da haben wir viel gelernt von Netzpolitik.org tatsächlich.
Das haben wir jetzt nicht gesagt. Okay, früher hat Arne ab und an für Netzpolitik.org geschrieben, eigentlich viele Jahre, kann man das sagen? Bestimmt ja. 7 Jahre oder so. Und immer wieder zur Informationsfreiheit, zum Transparenzgesetz. Und jetzt habt ihr aber eigentlich, ja dadurch, dass ihr selber so publizistisch stark seid in dem Feld, macht ihr das gar nicht mehr. Ihr habt eher Kooperationen mit anderen Medien sonst oder schreibt es selber?
Genau. Wir versuchen eigentlich tatsächlich alles, was wir machen, immer als Kooperation zu machen. Also sowohl die journalistischen Recherchen immer mit anderen Medien. Das hat so zwei Wirkungen. Das eine ist, dass wir versuchen, die anderen Medien damit zu infiltrieren. Also irgendwie unsere Art zu arbeiten, mehr den anderen zu näher zu bringen. Und das funktioniert auch ziemlich gut, dass die dann nach so einer Recherche, wenn sie denn gut war, dann vielleicht selbst so Anfragen stellen und selbst irgendwie ähnlich transparent arbeiten, wie sie es vorher mit uns dann gemacht haben. Und das andere ist, dass wir natürlich eine Reichweite in Zielgruppen bekommen, die wir sonst nicht bekommen. Also so in der netzpolitischen Bubble, glaube ich, sind wir sowieso stark. Das kommt einfach so aus der Geschichte von Frag den Staat. Aber dann so in andere Communities zu kommen, wo man vielleicht vom IFG und von Frag den Staat noch nicht gehört hat, das versuchen wir dann über solche Kooperationen. Und das Gleiche auch mit unseren Kampagnen. Das versuchen wir immer mit anderen NGOs zusammenzumachen oder mit anderen sozialen Bewegungen, um einfach andere Gruppen zu erreichen und nicht nur in unserem eigenen Saft zu schmoren. Genau, und ich meine, so eine Professionalisierung, die kommt auch einfach mit einer Größe. Also wir sind jetzt so 20 Leute, das ist schon eine ganze Menge. Und dadurch können wir einfach nochmal eine größere Breite an Themen bespielen. Und das kommt dann schon auch aus den Leuten heraus, dass sie dann Bock haben, das auch besser zu machen, was wir da machen, als wenn nur ich da irgendwie rumsitze und irgendwas wütend in den Blog rein schreibe.
Willst du mal ein paar Zahlen sagen? So, jetzt hast du gesagt, wie viele Leute ihr seid. Aber wie viele Leute engagieren sich da gerade auf der Plattform? Wie viel, also dass man mal so einen Eindruck bekommt, wie viele IFG-Anfragen, wie viele Antworten, wie viele positive Antworten, wie viele Bereichsausnahmen? Also gib mal ein paar Einblicke, das muss ja nicht sozusagen auf 10 hinaus stimmen.
Ja, also über Frag den Staat sind jetzt in den letzten 12, 13 Jahren 260.000 Anfragen gestellt worden von knapp 120.000 Usern. Wir haben natürlich so ein paar Power-User, aber in der Regel stellen die Leute so, ja genau, ein paar davon sind hier im Raum. aber die meisten Leute stellen vielleicht so 2, 3 Anfragen. Viel einfach auch mit ihrem persönlichen Bezug. Ne? Also Leute haben Interesse an der Verkehrskreuzung, wo gebaut wird oder die Kita, die irgendwie neu gemacht wird oder so. Und da sind dann viele Anfragen zu. Erfolgreich ist eigentlich tatsächlich das meiste. Weil das meiste auch gar nicht so brisant ist, sondern so dann im Kommunalen verläuft und den Leuten auch wirklich das bringt, was sie wissen wollen. So, das ist aber in der Regel dann nicht das, was man mitbekommt, sondern das, was man mitbekommt, sind natürlich die großen brisanten Fälle und da ist dann auch eh klar, dass die Verwaltung was nicht rausgeben will, also dann das Sondervermögen Bundeswehr zum Beispiel, wenn ich so eine Anfrage stelle, weiß ich ja vorher schon, okay, das geht vor Gericht, so, geben die ja nicht freiwillig raus. Und von diesen brisanten Fällen, da muss man in der Regel klagen. Also wir gewinnen auch die meisten Fälle vor Gericht. Eine häufige Konstellation ist tatsächlich auch, dass wir klagen und dann die Behörde merkt, ah okay, die meinen es ernst und dann geben sie es raus. Das heißt, es braucht gar nicht erst eine Verhandlung. Und auch die meisten Sachen in erster Instanz, so Verwaltungsgericht, das gewinnen wir. Nur die ganz großen Fälle, und das sind die, die du vorher angesprochen hattest, also SMS und solche großen strategischen Fälle, die also durch alle Instanzen gehen, die dann in Leipzig landen beim Bundesverwaltungsgericht, die verlieren wir fast alle. Und da sitzen aber auch die konservativsten Richter.
Jetzt hast du das wiederholt, was ihr im Blog geschrieben habt. Ja? Ja. Hast du nicht ultrakonservativ geschrieben?
Also naja, man kann ja mal den Präsidenten googeln vom Bundesverwaltungsgericht und sich anschauen, was für eine Burschenschaft der ist. und das kann man mit anderen Richtern da auch machen. Also es ist tatsächlich gerade auch dieser 10. Senat, also auch der Präsidentensenat, der ist zuständig für Informationsfreiheit. Der hat sich vor kurzem noch ein paar Zuständigkeiten dazugeholt. Es gab in diesem Informationsfreiheitsbereich sehr lange die Konstellation, dass dieser 10. Senat, der zuständig war, immer sehr konservativ geurteilt hat, immer alles gegen die Informationsfreiheit. Und aber der 6. Senat in Informationsfreiheitssachen sehr progressiv geurteilt hatte. Warum hatte der 6. Senat was zuständig dafür? Weil der für den BND zuständig ist. Und der war auch zuständig für Presse- und Informationsfreiheit im BND-Kontext. Sodass findige JournalistInnen, wenn sie eine Sache geklärt haben wollten, gegen den BND geklagt haben. Da bist du eh in erster Instanz beim Bundesverwaltungsgericht. Die niederen Verwaltungsgerichte, die dürfen nicht an den BND ran. Wenn man gegen den BND klagt, ist man direkt in Leipzig. Und wenn man irgendeine Konstellation geklärt haben wollte, hat man gegen den BND geklagt. Ist dann beim 6. Senat, nicht beim konservativen 10., sondern beim progressiven 6. Gelandet. Die haben dann gesagt, ja, alles rausgeben, so ein bisschen zugespitzt. Und dann war das halt das Bundes... Ja, oh komm, also im Vergleich zum 10. So, haben zumindest gesagt, da muss mehr rausgegeben werden. Und das hat den 10. Senat so gestört, dass die sich jetzt die Presse- und Informationsfreiheit im BND Sachen rübergeholt hat. Das heißt, die BND-Klage, die wir jetzt haben, die im November am 7.11. Verhandelt wird, wird dann vor dem 10. Senat, also vor dem Präsidentensenat verhandelt. Und da gehen wir davon aus, dass die halt alles zurückdrehen, was vorher so geurteilt wurde.
Und wenn wir da jetzt aber mal das große Ganze angucken, ne, das finde ich ja schon spannend, dass du sagst, wir merken oder ihr konkret merkt an der Besetzung von bestimmten Gerichten, ob die eher in eure Sinne entscheiden oder gegen euch. Wenn wir ins europäische Ausland gucken und schauen, wie da im Zuge des Rechtsrucks tatsächlich Gerichte neu besetzt werden, wie sich die ganze Richterinnenschaft wirklich auch verändert. In Italien haben wir gerade gesehen, sollen Anwärterinnen für Richterämter auf einmal eine Art von Psychotest machen, also eigentlich einen Gesinnungstest faktisch, weil Meloni sogar selber sagte, die Richter sind eher zu links. Und da kommen wir dann vielleicht zu deinem Buch. Denn damit hast du dich auseinandergesetzt. Was blüht uns denn und was passiert, wenn wir hier in Deutschland auch eine Art von Rechtsruck spüren werden? Was heißt das konkret für eure Arbeit vielleicht
auch? Ja. Also das Buch heißt Machtübernahme und wird am 3.6.
Das ist ja schön konkret.
Nicht zur Buchmesse? Was ist mit dir los? Mitten in der Mitte von den Buchmessen?
Naja, am 9.6. sind EU-Wahlen und gleichzeitig Kommunalwahlen.
Oh, du politischer Hoshi.
In Thüringen, Sachsen und Brandenburg. und deswegen ist es, glaube ich, sinnvoll, da vorher ein Buch rauszubringen, in dem es um die Frage geht, was machen wir denn, wenn die AfD an die Macht kommt? Weil das da, glaube ich, wirklich, das wird da sehr aktuell. Und im September sind, im Juni sind EU-Wahlen und Kommunalwahlen und im September sind die Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Das heißt, da können wir von so einer blauen Welle ausgehen, dass die AfD da einige Gewinne machen wird. Und die Justiz, glaube ich, ist tatsächlich im Vergleich zu anderen Institutionen des Staates am ehesten lange noch unsere Verbündete. Also ich, so sehr ich meine Probleme habe mit der konservativen Justiz, es ist keine rechtsradikale Justiz.
Nein, noch nicht.
Genau, und wird sie auch tatsächlich länger nicht bleiben, weil die Justiz und der Justizapparat in Deutschland ganz schön schwerfällig ist. Das kann ein Problem sein und das kann aber auch ein Vorteil sein. Wenn wir jetzt so eine Konstellation uns vorstellen, die AfD kommt in einer Regierungskoalition an der Macht, sagen wir AfD, CDU, irgend so ein komischer CDU-Landesverband in, sagen wir mal, in Sachsen oder in Thüringen hat keinen Bock mehr auf diese ganzen Linken und die wollen jetzt mal durchziehen und mit der AfD eine Koalition machen, dann hätte auch ein AfD-Justizminister nicht die Möglichkeiten, einfach so alle auszuwechseln. Also die Richterwahlausschüsse sind relativ stabil. Es ist gar nicht so einfach, Zuständigkeiten an einem Gericht zu ändern. Man kann an die Geschäftsverteilungspläne ran, aber das dauert alles. Und RichterInnen haben so eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber der Verwaltung auch internalisiert. Die lassen sich da jetzt auch nicht einfach so reinreden. Das bedeutet nicht, dass die keine blöden Urteile machen. Also gerade im Migrationsbereich haben ja viele Leute so aus der Justizverwaltung gesagt, dass das schon echt tough ist, was da so eine Stimmung herrscht. Also gerade so die Oberverwaltungsgerichte, die für die Grundlagenurteile im Migrationsrecht zuständig sind, die sind alle schon ziemlich krass drauf. Also die sind schon Richtung alles abschieben, so ein bisschen zugespitzt jetzt natürlich. Aber trotzdem, wenn es jetzt darum geht, dass eine AfD in Regierungsverantwortung rechtsstaatliche Institutionen abbauen würde, die würden dagegenhalten. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher.
Jedenfalls eine Weile.
Genau. Das ist nicht, also auf die können wir nicht, also auf die können wir nicht vertrauen, dass die das alles aufhalten. So, aber die können es verzögern. Das auf jeden Fall.
Ist auch nicht ihre Aufgabe, das aufzuhalten. Ja, ne?
Ja. Aber vielleicht, um dich an der Stelle kurz zu unterbrechen, also dein Buch hat ja so ein bisschen den Untertitel Eine Anleitung zum Widerstand. Ja. Und ich meinte vorhin schon so, ja, IFG-Anfragen ist irgendwie ein Tool, auch für Menschen, die jetzt vielleicht nicht super politisch aktiv in Form von Kampagnen sind, sich selber irgendwie einzubringen. Und man hat ja schon so ein bisschen das Gefühl, dass das auch für mehr Transparenz und Selbstermächtigung im demokratischen System sorgt und dass Transparenz ja auch vielleicht irgendwie so ein bisschen eine Brandmauer ist, auch um das demokratische System zu schützen, in Anführungsstrichen. Was ist denn da so dein Blick drauf? Also wir haben ja, glaube ich, eine unheimliche Politisierung durch die Proteste und das hält sich ja auch, obwohl wir alle irgendwie Sorge hatten, dass es sich nicht hält, diese Welle. Aber es gibt jetzt, so ist zumindest meine Wahrnehmung, viele Leute, die vorher nicht politisch so aktiv waren, die jetzt sagen, shit, ich weiß, wir sollten dieses Wort nicht sagen, aber im Zusammenhang mit Gesetzesapparaten und Nazis darf man das sagen. und was ist da so deine Sicht? Was können Menschen eigentlich tun, um sich da jetzt auch einzubringen und irgendwie diese, ich finde diese Brandmauer, dieses Brandmauer-Wording immer ein bisschen schwierig und abstrakt. Aber mich sprechen auch viele Menschen an, die sagen, hey, ja, du machst doch so viel politische Arbeit und was können wir denn jetzt eigentlich machen? Was ist so die Einstiegsdroge politischer Arbeit? Und da würde mich immer interessieren, was so deine Sicht darauf ist.
Also tatsächlich, glaube ich, Anfragen zu stellen und das mal auszuprobieren und so einen Kontakt zur Staatsmacht aufzubauen, ist eine total gute Übung, um ein bisschen die Angst davor zu verlieren. Also das habe ich so an mir einfach gemerkt, dass ich am Anfang total unsicher war im Umgang mit Behörden und dann kommen irgendwie als Antwort Briefe in gelben Umschlägen und sowas kennt man ja nur, wenn man irgendwie was zahlen muss oder was falsch gemacht hat oder wenn vom Jobcenter irgendwie was kommt. Und das aber zu kriegen und zu merken, ah ja, okay, ich habe ja ein Recht gegenüber denen und das kann ich versuchen durchzusetzen und ich kann denen antworten und die müssen mir antworten. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Übung im Umgang damit. Ich glaube nicht, dass uns IFG-Anfragen retten werden vor der AfD, so. Aber ich glaube, dass die tatsächlich eine gute Einstiegsdroge sein können in so ein Engagement, um dann zu schauen, was kann ich denn eigentlich kriegen, was kann ich damit machen. Und was ich so grundsätzlich, glaube ich, als Gedankenübung interessant finde, ist sich zu überlegen, was würde ich denn machen, wenn die AfD jetzt an die Macht kommt? Also wirklich sehr konkret, so eine Konstellation, AfD kommt vielleicht in der Koalition, in einem Bundesland vielleicht an die Macht. Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für Leute um mich herum? Und was würde ich an so einem Wahlabend machen? Was würde ich in den 2 Wochen danach machen? So, was würde ich...
Ist es denn drin in dem Buch? Also ist es jetzt ein Gedankenexperiment, ja, was du jetzt machst, oder hast du es auch drin?
Ich habe es auch drin.
Oho.
Stimmt, das macht man bei Buchpromo, ne? Ja. Weiter führe ich das aus in meinem Buch.
nein, also die meisten Hörer werden das noch nicht kennen, deswegen.
Ja, aber ja. Ich glaube, es ist ein total wichtiger Punkt, dieses Angst und Respekt verlieren klingt jetzt irgendwie so falsch, ja, aber vor diesem Verwaltungsmonster, weil ich glaube, für viele Menschen ist es halt so, ja, ich gehe halt irgendwie einmal alle paar Jahre wählen und dann kann ich eigentlich nichts mehr machen.
Ja.
Und dann gibt es irgendwie so ein paar ganz tolle Leute mit Superkräften und die können dann irgendwie mit Politikerinnen reden und deswegen ist das, glaube ich, total wichtig und mach gerne weiter mit deinem Gedankenexperiment, weil es gibt ja dann natürlich auf kommunalen Ebenen natürlich Sachen, die man machen kann.
Ja, und auch auf Landes- und Bundesebene und überhaupt. Also ich glaube, genau sowas etwas einzuüben und es einfach zu machen und auch jetzt schon zu machen, um es mal gemacht zu haben und um zu merken, so schlimm ist das gar nicht, ist total wichtig. Und das ist natürlich, das haben, glaube ich, viele bei den Protesten gemerkt. Viele waren ja jetzt zum ersten Mal seit sehr langer Zeit wieder auf Protesten. Und da zu merken, man kann ja sowas machen und dabei sogar Spaß haben, krass. Man kann irgendwie da Freundin mitnehmen und dann kann man da eine schöne Zeit haben und meinetwegen Shampoos trinken auf der Demo, ne? Warum denn nicht?
Oder mal einen Song.
Ja, man kann irgendwie tanzen. Und das politisch machen. Also das irgendwie zu verbinden und einzuüben und zu merken, ah ja, man kann da irgendwie so eine Praxis finden. Das gilt genauso für IFG-Anfragen, das gilt genauso für, ich schreibe meinem Abgeordneten einfach, um das mal gemacht zu haben. Vielleicht kriege ich ja eine Antwort. Oh, interessant. Ist das jetzt eine generische Antwort oder eine spezifische? Und sich da so ein bisschen vorzutasten. Und das Gleiche gilt genauso, glaube ich, für irgendwie Treffen von irgendwelchen Initiativen oder Organisationen zu gehen, um mal zu schauen, wie das denn ist mit diesen komischen Leuten, die sich da engagieren. So.
Und am Ende, du hast es ja schon angeschnitten, geht es ja wirklich darum, dass das ja noch nicht mal ein Akt des Widerstands als solcher ist, sondern wir nehmen da unsere Rechte wahr, die wir vielleicht gar nicht oft genug nutzen. Sondern ne, wir haben das Recht zu demonstrieren, wir haben das Recht, IFG-Anfragen zu stellen, wir haben das Recht zu streiken, wir haben ganz viele Rechte, die in unserem Alltag bisher vielleicht nicht die ganz große Rolle spielen. Und das wirklich, diesen Muskel auch zu trainieren, ist doch ein schöner Anfang. Und ich bin gespannt auf das Gedankenexperiment dann.
Ich muss dir noch eine Frage stellen, die mir schon immer, also jetzt hast du, wir haben so ein bisschen, eigentlich war so ein bisschen, fast ein bisschen rückblickend, oder? Was ist denn das fetteste Achievement sozusagen? Wenn du jetzt mal zurückguckst, letzten 10 Jahre, oder kannst du auch 2 nennen, also muss jetzt nicht irgendwie so Single One nennen. Was ist denn so, das, wo du sagen würdest, oh Mann, da habe ich echt mal einen Treffer gelandet. Da bin ich auch im Nachhinein wirklich stolz drauf. Können mir auch andere vielleicht sogar nachmachen.
Ich vergesse das immer, ich bin so wahnsinnig schlecht bei sowas.
Gibt's nichts, wo du denkst, boah, das ist nachhaltig irgendwie, weißt du, auch so in dem Sinne von, damit habe ich, okay, nee, aber sag nicht Transparenz jetzt, das wäre zu billig.
Also es ist tatsächlich, also es ist so, dass es ein paar Dokumente gibt, ein paar Praxen, die jetzt öffentlich sind und wo das ganz normal ist. Also es ist inzwischen total normal, dass die Bundesregierung, also die Bundesministerien, die Referentenentwürfe, also die ursprünglichen Entwürfe von Gesetzen, veröffentlichen. Und das war 150 Jahre lang nicht so.
Ja, mit Synopsen. Das ist ein einziges Wunder. Stimmt, das ist echt ein Achievement. Vielleicht sollten wir das mal erklären. Vielleicht versteht das nicht jeder, der jetzt irgendwie diese Gesetzgebungsprozesse oder was nicht kennt. Ja, wenn standardmäßig die Referentenentwürfe rausgetan werden, dann kannst du sozusagen diese
jetzt lesen, mehr beeinflussen. Was Referentenentwürfe sind.
Achso, also die Vorform von einem Gesetz letztlich, ja, die in Worte gekleidete, meistens auch schon mit ordentlichen Definitionen ausgestaltete, der Vorschlag für ein Gesetz. Ja. Ich glaube, das ist für jemanden, egal in welchem Feld, total egal in welchem politischen Feld, enorm wichtig. Also ich wollte das nur erklärbärmäßig hinzufügen.
Ja, also ich meine, das ist ja auch aber auch ein deutsches Spezifikum. Also wenn man sich anschaut, wie Gesetzgebungsprozesse in den USA laufen, da kommt irgendwie aus dem Kongress von Abgeordneten ein Gesetz. Das läuft ja in der Regel in Deutschland nicht so, sondern ein Ministerium macht halt diesen ersten Entwurf, diesen Referentenentwurf. Und dass der so lange nicht online zu finden war, bis wir da eine Kampagne zu gemacht hatten, sondern man erst so einen Gesetzentwurf gesehen hat, wenn das Kabinett, also irgendwie alle Bundesministerien zusammen diesen Entwurf gemacht haben. Das ist schon tatsächlich was anderes, weil man jetzt besser nachvollziehen kann, was war die Grundlage, was hat sich danach geändert, dann kann man besser nachvollziehen, wer hat wohl darauf Einfluss genommen, also Interessengruppen oder vielleicht auch schon irgendwelche Parteien mit ihren Interessen. Und so besser nachvollziehen kann, ja, wie verändert sich denn ein Gesetz, also ja, kollektiv verbindliche Entscheidung für uns alle im Laufe dieses Prozesses. Genau, das ist jetzt alles öffentlich und das ist schon irgendwie krass, weil ja, das der große demokratische Prozess ist, der jetzt transparenter ist. Und wir haben, ja, es ist so schwer, weil, glaube ich, ganz viel von dem, was wir angreifen, so irgendwie Kultur und Prozesse betrifft und yeah. Dann zu sagen, ja, das läuft jetzt anders als vorher, ist halt nicht so wahnsinnig griffig wie bam, das und das ist passiert. Ja, aber ich würde sagen, naja, vor 3 Jahren ist Franziska Giffey als Bundesministerin zurückgetreten.
Ah, sprich doch bitte nicht Franziska Giffey an, da kriegt ja gleich wieder.
Heißt die nicht?
Das triggert mich enorm.
Giffey, stimmt, Giffey. Ja,
wir müssen mal sagen, wer das ist, ja, weil möglicherweise 2045, wenn irgendjemand hört, wird es nicht mal mehr ein Wikipedia-Artikel von ihr geben. Das aber war mal die regierende Bürgermeisterin von Berlin, ist eine SPD-Politikerin und Plagiatorin.
Genau, ehemals Dr. Franziska Giffey, jetzt nur noch Franziska Giffey.
Yep.
Und die ist zurückgetreten als Bundesministerin, weil herausgekommen ist, dass sie plagiiert hat. Und dass es rausgekommen ist, liegt an der IFG-Anfrage über Frag den Staat.
Vielleicht enden wir auf dieser positiven Note. Man kann auch mit IFG-Anfragen unliebsame Politikerinnen loswerden. Vielen Dank, dass du da warst. Ich würde sagen, stellt weiter IFG-Anfragen und traut euch, den Kampf gegen das Verwaltungsmonster aufzunehmen, damit wir unsere Demokratie und demokratische Prozesse transparenter machen können und es vielleicht in Zukunft nicht mehr ganz so frustrierend ist, sich in Policy-Prozesse einzubringen. Und bis dahin könnt ihr immer schön dicke Bretter hören, weil wir werden natürlich unser Bestes geben, diese furchtbaren Prozesse für euch zu erklären und greifbar zu machen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Arne.
Dankeschön.
Danke, Arne. We'll be right back.